einen wunderschönen guten Nachmittag, Abend, was auch immer, zur 21. Nerdic Talking Folge. Heute wieder mit...
Hallo, Mario ist mein Name.
Diesmal mit Kaffee und Kuchen und Mario und Thorsten.
Genau, wir sind hier mal wieder anlässlich eines kürzlichen Jubiläums sind wir gut versorgt heute und werden auch nachher noch gut versorgt. Also sind hier rundum sorglos Paket.
Und ich möchte noch einmal festhalten, dass dein Buffet, Anführungszeichen, ja, nicht annähernd jemals so ausgesehen hat wie das hier. Er behauptet also jedes Mal, wenn ich sage, oh, guck mal hier, Mario hat wieder aufgetischt, dann heißt es immer, ja, Mario weiß halt genauso wie ich, also Zitat Bastian, wie man ein guter Gastgeber ist.
Wo ich dann ja, denke, Sache
okay,
ist halt,
zwei Dosen Relentless und eine Tüte Schokobons sind also...
Nein, es war halt mal eine gewisse Zeit bei dir, dass es entweder gar keine Süßigkeit gab,
oder vielleicht immer Süßigkeiten.
Oder vielleicht mal eine halbe Tüte irgendwas übergeblieben ist.
Moment, also erstens, Süßigkeiten
eine Flasche
immer.
Evian für alle
zusammen. Ich rede jetzt einfach auch noch zwischendurch. Und dann reden wir alle drei.
Es gab immer Süßigkeiten en masse. Es mag sein, dass das ein oder andere Mal das Gespräch am Abend vorher stattgefunden hat, wo wir irgendetwas gefunden haben. Was machen wir denn damit? Ach, das stelle ich morgen auf den Tisch. Der Bastian isst das schon. Das stimmt schon, ja. Aber es gab darüber hinaus auch immer noch M&Ms und jedes Mal eine riesen Tüte Schokobons oder Kinderfriends.
Das entspricht
also
nicht der Wahrheit.
Also ich höre dir einfach die letzten 20 Folgen an und höre, wie du ständig irgendwas zu knuspern hast. Und du hast dir nie was mitgebracht. Von daher muss es ja irgendwas gegeben haben.
Also ich bin auf jeden Fall auch total happy, weil ich habe von euch beiden ein Jahr lang glücklich sein mit Bits und so Abo geschenkt bekommen, inklusive T-Shirt und ja, wie gesagt, dem Abo. Da freue ich mich natürlich super drüber. Vielen Dank nochmal.
Und du musst aber halt in das T-Shirt noch reinwachsen dann leider.
Genau, es gab es ja nicht in S, deswegen habt ihr es jetzt in L genommen.
Nein, es gab es nicht in L.
In L gab es nicht jetzt XL.
Lustige Sache da, Bastian und ich haben vorher, weil es... Ich habe halt gedacht, du hättest jetzt ungefähr meine Statue und da hätte ja M locker gereicht. Und dann habe ich mit Bastian diskutiert, so, Mist, die haben kein M mehr, die haben nur noch L.
Also M wäre jetzt...
Ja, und dann meinte er auch, nee. Und
hab ich gedacht, ich hab von vornherein gesagt, in M wird Mario nicht reinpassen.
Gut, genau, ich nee, war der anderer Meinung.
Das ist das schönste Geschenk, was du mir machen kannst.
Aber ich habe dann deine Liebste angerufen.
Ja.
Und habe gesagt, du, wir würden dem Mario gerne mal schenken, da gehört so ein T-Shirt zu, das gibt es aber nur ab L. Der braucht auch L. Ah, okay.
Das ist sehr gut.
Der passt nicht in M rein. Die Zeiten sind vorbei.
Ja.
Naja, und leider hat der nette Herr Hetzel über eine Woche gebraucht, um zu merken, dass es das in L nicht mehr gibt, um mir dann zu schreiben, ob er es in XL schicken soll. Ich habe ihm dann jetzt direkt deine Adresse geschickt, dass er es hier hinschicken soll. Ich hoffe, dass das dann irgendwann bald ankommt. Mhm. Und leite dir dann gleich mal die Mail mit den Zugangsdaten weiter.
Ja, cool. Kann ich endlich
dann kannst du auch Kapitel die geile marken. Werbung endlich skippen. Bits und so. Heute mit freundlicher Unterstützung von direkt, Hinz und Kunz.
Mhm, das ist gut. Aber ich finde auch so, die Kapitelmarken zu skippen, finde ich auch ganz gut.
Ja, ist da.
Weil ich den meistens nicht ganz höre. Und dann, manchmal suche ich so bestimmte Themen und wenn man dann vorspult, das ist immer sehr schwierig, die richtige Stelle zu finden.
Ja, und auch mit der Werbung. Dieses Enjoy Your Camera, das war ja noch immer ganz gut. Aber na gut, wollen wir mal nicht die Podcast
Kollegen.
Nee, oder das, die Podcast-Urgesteine hier. Muss man nicht anmaßen, da was zu sagen.
So, themenmäßig?
Darf man denn mal fragen, wie alt du geworden bist?
36.
36, okay. Ja, genau wie ich. Nee, ich werde ja 26 dann.
Ah ja, genau.
Wird er dann der 26?
Ach ja, übrigens nochmal frohes Neues 2004.
Danke sehr. So, nächstes Thema.
Ich war im Apple Store.
Überraschung.
Oh, Überraschung, gestern.
Was
ich war nämlich
was
in Oberhausen.
Bist du wieder an der Ausfahrt vorbeigefahren?
Nee, ich bin bewusst zum Konsumieren nach Oberhausen gefahren und bin dann wurde dann kurzzeitig im Apple Store abgegeben, während man das erste Klamottengeschäft besucht hat.
Du hast die neue Hülle jetzt?
Nein, ich habe nichts gekauft. Ich war nur da und habe nur,
hab
nur sehnsüchtig. Also ich bin einmal so durchgeschlendert, habe so geguckt, was ich noch nicht habe. War nicht so viel. Bin dann aber an einem Ding stehen geblieben, wo ich sogar so lange stand, dass mich zwei Menschen angesprochen haben, ob sie mir weiterhelfen könnten. Und ich bin schon ein bisschen verliebt, muss ich gestehen. Ich hatte mir das MacBook Pro noch mal ein bisschen länger angeschaut. Mhm. Die 15er Retina-Variante. Hab dann nachher aber auch noch mal die Seite aufgemacht und mir den Preis angeguckt. Und dann erstmal gedacht.
Den Preis in deiner Ausstattung oder den Preis erstmal die Start?
Ja, das 15er fängt ja schon sehr hoch an.
Ich bin jetzt mal gespannt für jemanden, der zwei MacBook Air hat, was denn der absolute Anwendungsfall für das MacBook Pro ist.
Ich würde ja eins meiner MacBook Airs, wahrscheinlich sogar das mittlere, also sprich das von einem halben Jahr, würde ich dann verkaufen. Ganz so blöd bin ich auch.
Ach, das hast du doch noch nie gemacht.
Doch, das würde ich dann aber tun. Das hier ja nicht, weil das nehmen wir ja immer zum Aufnehmen, aber das andere würde ich dann, kriege ich auch noch was für.
Ja, das stimmt.
Müsste ich dann nur verkaufen, bevor wieder das Neue rauskommt. Nicht
also,
wahr?
Wir reden jetzt über, nur mal ganz kurz eben, um das einfassen zu können. Wir reden über zwei iMacs, das dritte Laptop, vier iPads. Findest du nicht, dass das langsam nach einem Problem klingt? Das ist so.
Gibt es da vielleicht eine Selbsthilfegruppe oder sowas?
Falls außerdem hast du die Frage ja nicht ganz beantwortet. Was ist denn jetzt der Vorteil?
Ja, ist halt, also was da ist, das Display natürlich, die
Retina-Display,
das herausstechende Merkmal.
Wäre für mich auch ein Punkt.
Ja, ja, du kannst da auch ein wie heißen die nochmal vom Taschenrechner, diese Displays? Ja, sagt man auch LCD, so ein Ding halt, könntest du dir auch, so ein Monochrom-Display, da würdest du auch keinen Unterschied sehen. Du solltest über eine Brille nachdenken.
Ach, was.
Aber das ist schon, hast du das schon mal in Natura gesehen, Bastian? Das Retina-Display vom MacBook
Pro? Ja, ich habe das, glaube ich, mal bei, ich glaube, da stehen zwei bei MediaMarkt, bei dem, glaube ich, mal gesehen.
Das ist schon echt krass.
Ich finde aber generell die ganze neue Display-Technik, also das war ja, da war ich ja auch so geflasht, als ich bei MediaMarkt war und da hatten sie halt das, irgendeins von den iPads mit Retina, ich weiß nicht mehr, ob es das große oder das kleine war. Ich hatte mir das Surface 2 angeguckt, ich hatte mir das Nexus 7 angeguckt, die haben ja alle ungefähr so 320, 330 irgendwie so PPI in dem Rahmen. Und das war halt bei allen so, dass das wirklich ein richtig, richtig krasses Bild war. Das fand ich bei allen ziemlich beeindruckend. So generell diese Display-Technik 300 plus PPI.
Ja, jedenfalls werde ich da, ich werde aber noch ein bisschen warten. Weil das ja auch mit dem.
Aber du hast
ja
gerade schon gesagt, du müsstest vorher nochmal gucken, wie es verkauft.
Ich werde es wahrscheinlich dann in einem Jahr oder sowas.
Weil du den VK 4K noch nicht
dieses,
anschließen
dieses kannst. Dieses 4K-Zeugs ist ja gerade noch da. Ja, und auch die Grafikkarte, die drin, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht so. Ich glaube, da tut sich auch in, gerade jetzt durch diese 4K-Geschichten, da wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was, dass man eben da Notebook-Grafikkarten auch noch ein bisschen mehr Power einpackt. Also die Variante, die ich mir angeschaut hatte, wäre dann halt auch mit dedizierter Grafikkarte nochmal gewesen. Und ja, ist halt wieder rechts, das Rechtsmodell. Weil die andere, du kannst halt in das kleinere keine andere Grafikkarte reintun.
Und ab wann fängst du denn da an bei dem ersten Rechtsmodell, oder wie soll man sagen? Oder was kostet das rechts unten Modell? Oder?
Ich würde mal tippen, es fängt mit einer 2 an.
Das ist schon nicht schlecht, ja.
Und hört mir dann, und das zweite ist dann eine 9, ne?
Nee, ganz so schlimm ist nicht, aber.
Ich hätte gedacht, dass das nächste eine 4 oder eine 5 ist.
Nee, es ist entweder da drunter, wenn du das kleinere nimmst, oder da drüber, wenn du das größere nimmst. Der Mario ruft gerade die Seite. Ich weiß auch nicht auswendig. Es war auf jeden Fall so viel zu viel, um es in meiner Situation mit den eben besprochenen, weil mir ist ja schon bewusst, dass ich ein Problem habe. Guck mal, das.
Also quasi das rechts unten Modell ohne zu also ohne weitere
Zubehör. Da gibt es nichts mehr dran zu machen.
Da kann man also das mehr, Ding das ist kostet schon, 2600 Euro.
Ja, du kannst halt noch die CPU noch schneller machen, aber da gibt es jetzt nichts, wo man sagt, das muss noch sein. Also
du solltest vielleicht mal so eine Statistik.
Genau, CPU, du kannst noch den Speicher.
Ja, das sind aber jetzt alles Dinger, die du nicht
brauchst. Kann man sich bei bei den Apple-Geräten, ich weiß, dass wir uns beim Telefon kannst du dir eine Nutzungsdauer anzeigen lassen, wie viel
ich Zeit. Ich kann mir angucken, wie oft ich den Akku schon geladen habe und sowas. Ja, das geht wohl.
Der macht doch mal so eine Statistik, Euro pro Stunde, was so deine Apple-Geräte angeht, wie also so die Verteilung.
Ich habe ja eine Statistik, Euro pro Podcast. Von daher mache ich diese andere Rechnung jetzt lieber nicht auch noch auf. Wir müssen noch 10 Jahre lang hier auf Sendung gehen, bis wir irgendwo mal
Bis wir unsere ganzen Werbeeinnahmen wieder drin haben.
Genau. Ja, und das, was ich ja bei MacBook so, bei diesem Pro so krass finde, es gibt ja auch das 13er. Und das ist halt so, weil dieses, dass du so ein MacBook Air und ein MacBook Pro in 13 Zoll hast, die eigentlich mehr oder weniger leistungstechnisch schon ähnlich sind, weil du das MacBook Pro in 13 Zoll auch nicht mit Quad-Core bekommst und sowas. Das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Aber da ist natürlich halt das bessere Display dann an der Stelle. Aber ich habe mir jetzt nur das 15er angeschaut und auch mal die verschiedenen Auflösungsabstufungen
also angeschaut. Also wenn für dich wäre es wahrscheinlich auch wirklich nur interessant, das 15er zu nehmen, weil ja schon das Air wirklich, dann ist ja der Unterschied dazu klein. Dann ist nur noch das Retina-Display. Dafür aber um einiges schwerer, ne?
Ja, das war schon fast so schwer wie das Lenovo-Notebook, das stimmt. Mhm. Auf jeden Fall, da stand ich dann sehr lange vor und dann hatte ich nur mal gefragt, ob wir irgendwie ob ein Spiel oder irgendwas drauf ist, wie laut denn der Lüfter wohl wäre. Das ist zum Beispiel das Einzige, was bei dem Air ein bisschen sehr nervig ist. Ich meine, du kennst es ja bei dir auch. Wenn du halt lange auf YouTube dann bist oder so und der Lüfter springt an, dann ist das schon eben aufgrund der Größe, ich meine, ne, das ist ja super klein und hat nun mal dann nur einen schmalen Schlitz, wo die Luft rausgepustet wird. Und dann ist es schon sehr, sehr laut, finde ich. Und das wäre halt eben vielleicht so eine Sache, die, weil da ja so eine spezielle Lüfteranordnung drin ist, dass die vielleicht ein bisschen leiser wären. Das Einzige, was er dann für eine Idee hatte, war mal alle Programme, die da drauf sind, gleichzeitig zu öffnen.
Okay.
Also er ist einfach in den Programmordner gegangen, hat alles aus, ich meine, es wurde sogar warm dadurch, das stimmt schon. Hat alles aus, hat alles markiert und hat öffnen geklickt.
Okay.
Und aber das war auch krass, wie schnell das Ding 48 Programme auf hatte.
Cool.
Es war halt so und unten diese das Dock wurde halt immer kleiner, also die Icons drauf und die waren nachher wirklich nur noch so groß, weil halt 48 Icons nebeneinander da drin waren.
Lustig.
War beeindruckend. Also das Ding ist, glaube ich, wirklich einfach technologisch. Gibt's, glaube ich, gerade nichts, was da dran kommt. Aber eben auch preislich gibt's, glaube ich, kaum was so teuer ist. Naja.
Naja, außer der Mac Pro, ne?
Ja, stimmt. Das ist dann eher was für Bastian. So krank. Ah, 4.000 Euro für einen Computer kann man machen, oder?
Ja, also ja, das muss jeder selber wissen.
Aber du hast zwei Grafikkarten drin.
Zumal bei den 4.000 für den Mac Pro gibt es noch einige Sachen, die du noch zusätzlich auswählen kannst. Also Speicher, CPU, Arbeitsspeicher, Massenspeicher, Grafikunterstützung. Und so weiter, also ist schon eine Menge.
Also kann man auch 10.000 Euro ausgeben, wenn
ja, weiß
man.
Weiß ich nicht,
ob also, 10, aber was auf jeden Fall einiges mehr, ne? Bei Apple und bei Preise so einfällt, wusstet ihr beide eigentlich, dass es von Apple mal eine Spielekonsole gab?
Ja.
Nee.
Wisst ihr auch, wie die hieß?
iGame.
Das war aber keine richtige Spielekonsole.
Nee, weiß ich nicht.
Oder?
Wie hieß die denn?
Pippin.
Bitte?
PC? Pippin.
Und
sie ist grandios erfolglos gewesen. Ist, glaube ich, die schlechtest verkaufte Konsole, die es jemals gab. Und das Interessante ist auch der Grund. Man mag es kaum glauben, aber sie war halt zu dem Zeitpunkt, das war so zu Zeiten, wo Super Nintendo und sowas draußen waren. Sie hat, glaube ich, $599 gekostet, während alle anderen so 299 gekostet haben. Und es war halt so, dass sie preislich wirklich jenseits von Gut und Böse war. Noch krasser als damals mit PlayStation 3 gegenüber Xbox 360, wollte auch die PlayStation 3 ja jenseits von Gut und Böse war vom Preis her. Aber zu der Zeit war es halt der Preis absolut astronomisch. Und
hätte man jetzt nicht gedacht, dass das der entscheidende Grund ist, warum ein Apple-Produkt nicht gekauft wird, weil der Preis zu hoch ist.
Ja gut, damals. Also es war 1995, lese ich hier gerade.
Genau, es war so zu Zeiten, so viel Super Nintendo und sowas waren gerade ziemlich
etabliert. Klopfst übrigens wieder.
Super Nintendo war gerade ziemlich etabliert. Und das war so in dem Zeitraum.
Mhm. Aber Preis steht jetzt nicht dabei.
Es waren $599. Und ich weiß, dass zu der Zeit der Super Nintendo $299 gekostet hat.
Hm. Und rausgebracht wurde sie von der Firma Bandai.
Namco Bandai, die sind heute, sind die nicht heute für so Pokémon und sowas zuständig?
Weiß nicht. Also, wir haben, also, glaube ich, auch ein paar Spiele von denen, aber ich wüsste jetzt nicht,
Namco welche. Namco Bandai ist auf jeden Fall noch aktiv. Das ist auf jeden Fall, aber
wo ist mein Google-Doc? Hilfe.
Ich bringe die halt so gerade gedanklich mit Pokémon in Verbindung. Kann aber sein, dass ich mich da täusche.
Pokémon, glaube ich, jetzt. Sag mal, Basti, dieses Thema, was hier steht, das stand doch schon letztes Mal hier mit dem 12 MB Mail-Speicher bei web.de.
Haben wir aber gar nicht versprochen. Das war halt so, nur was, wo ich sehr, sehr lachen musste, als wir den 3DS von meiner Freundin registrieren wollten im Club Nintendo. Und da, wenn du dich beim Club Nintendo anmeldest, kriegst du eine Bestätigungs-E-Mail. Wo dann, also dieses typische, sie müssen bestätigen, dass diese E-Mail-Adresse auch einer Person gehört. Und das Problem ist, diese E-Mail kam nicht an. Und dann bin ich in ihr Postfach rein. Also sie hat mir gesagt, ja hier, das ist mein Postfach. Und hab das geöffnet und da waren 8 E-Mails drin. Und da habe ich schon so gedacht, das ist ja Respekt, wie aufgeräumt sie ihren, wie aufgeräumt bei ihr der Posteingang ist und so. Ich kenne das halt bei mir selbst, dass ich 8 E-Mails in meinem Posteingang hatte, ist das letzte Mal vor, das war, glaube ich, einen Tag, nachdem ich meine E-Mail-Adresse registriert habe.
Okay. Und, beziehungsweise seitdem man von Pop auf IMAP umgestellt hat, findet das dann gar nicht mehr statt.
Ja,
früher hat man ja dann doch, wenn du abgerufen hast, dann.
Ja, okay, das ist der neue, also das neue 8, aber im gesamten Posteingang, nicht ungelesen, sondern insgesamt 8 E-Mails waren. Und da ich also gedacht, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann stand halt, ja, es kommen keine neuen E-Mails rein, weil der Postfachspeicher voll ist. Ja, es kann doch nicht sein, dass 8 E-Mails hier den Postfachspeicher voll machen. Ich habe zuerst 12 GB gelesen. Und dann habe ich aber nochmal, nachdem ich nochmal dreimal hingeguckt habe, gesehen, dass der Standard-Webspace, beziehungsweise der Standard-Mail-Speicher bei web.de 12 MB waren bei diesem Beispiel. Und mit 12, sie hatte halt in 3 dieser E-Mails waren auch Fotos mit drin. Dadurch waren die 12 MB natürlich voll. Und jetzt war es so, dass die sämtliche E-Mails nicht übertragen wurden. Also auch selbst nachdem dann aufgeräumt wurde.
Aber es kann doch nicht sein, dass web.de nur 12 Megabyte Speicherplatz hat, oder nicht?
Ich glaube, das liegt eher daran, dass das ein sehr, sehr altes Konto ist, was vor Ewigkeiten mal angelegt wurde und dass dann der Free Space da nicht automatisch erhöht wurde, sondern dass man wahrscheinlich nochmal
irgendwo sagen muss. Ach so, sie hätte mal irgendwann da reingehen müssen. Und
ja, das ist der Online-Speicher. Sie hat jetzt wahrscheinlich einfach den Speicher noch, der damals von dem ist, wie sie es eingerichtet hat.
Und sie nutzt die E-Mail-Adresse denn gar nicht?
Doch.
Aber da hätte ihr doch auch auffallen müssen, dass sie seit Jahren nur 8 E-Mails gekriegt hat, irgendwie so, oder?
Ja, sie löscht die wohl zwischendurch dann auch mal. Und
ach, dann kriegt kommt dann die wieder rein.
Okay. Aber das Krasse ist halt, du kriegst da keine Benachrichtigung. Sondern es ist wirklich der, ich habe das dann erst in den Einstellungen irgendwo gefunden, dass da steht, ja, hier der Speicher ist voll, deswegen kommen keine E-Mails mehr rein. Und da ist wirklich so, dass die auch nicht nachgekommen sind. Selbst als ich den Speicher aufgeräumt habe, waren die halt, die nicht gekommen sind, dann weg.
Achso, aber die wurden dann abgelehnt wahrscheinlich, ne? Also kriegt man ja so eine Mail-Postfach voll. Ja, weil ich sehe jetzt hier gerade, 2 GB sind schon drin bei web.de im Freien. Aber wie du schon sagst, wahrscheinlich ist es dann so alt und sie hat nie irgendwo drauf geklickt.
Ist denn, verwendet sie denn ein Mail-Programm für web.de oder geht sie über web.de?
Sie hat auf dem Handy hier das, also ein Programm, was das für sie, also sie macht das eigentlich 90% übers Handy. Und halt wie den Gmix-Client oder so hat sie halt wie ihrem Telefon-Client, womit sie das macht. Also am PC benutzt sie Mails eigentlich gar nicht.
Okay.
Das ist alles über die, über den, übers Handy. Und ja, da war ich sehr, sehr überrascht über die 12 MB Mailspeicher. Und nachdem wir dann aufgeräumt haben und Nintendo jetzt nach 2 Wochen oder so aufgefallen ist, hier ist es noch nicht bestätigt worden, hat Nintendo es nochmal
geschickt. Ach, die haben nochmal, ja, ist das schön.
Weil ich konnte halt nirgendwo sagen, er soll es nochmal schicken. Und,
schon mal geht das ja, wenn man einfach sagt, hier Passwort vergessen.
Habe ich direkt an dem gleichen Abend noch gemacht, habe dann gesagt, ja, hier Passwort vergessen. Und dann haben sie auch ein neues Passwort zugeschickt, aber das hat er dann trotzdem nicht akzeptiert, das neue Passwort, weil er gesagt hat, ist noch nicht registriert, also noch nicht bestätigt.
Was klappt halt bei den, ich habe das Problem auch oft, weil ich auf meinem Server so ein Graylisting mache. Und Graylisting funktioniert, ist halt eigentlich scheiße, aber anders wurde man dieser Spam-Problematik nicht her. Und das Graylisting sieht halt so aus, wenn du zum ersten Mal eine Mail von einem Absender bekommst, wird die einfach mit einem temporären Fehler abgelehnt. Und beim temporären Fehler versucht natürlich dann der Absendeserver irgendwann die nochmal zuzustellen. Und in der Regel ist das so nach 10 Minuten, dass es dann noch klappt. Aber schon mal hast du halt irgendwie Mailserver, die dann einen Tag warten, bis es nochmal schicken oder schon mal gar nicht wird, scheinbar auch bei Nintendo. Und da hast du dann auch schon mal das Problem, dass dann irgendwie du dich im Forum angemeldet hast und wenn das dann so ein komischer Mail-Server ist, dann kriegst du da die Mail auch nicht mehr. Ganz, ganz selten mal, aber es nervt dann immer.
Und der Vorteil ist, dass die Spammer normalerweise nicht nochmal schicken.
Genau. Weil die ja oftmals keine richtigen Mail-Server haben, sondern das sind ja oft irgendwelche Botnetze, einfach nur die einfach nur den Scheiß rausschicken und dann kann ich nochmal versuchen. Oder sie machen so wie die drei Freunde, die wir zuletzt da auf unserem Server hatten, die halt irgendwie entweder über einen Trojaner auf dem Rechner von jemandem das Passwort rauskriegen und dann schön brav als der User über unseren Server schicken. Und es ist grausam. Wir haben jetzt einen neuen und hoffentlich ist das
dann... Neuen Server? Und ist schon eingerichtet?
Ich bin auch am Umziehen gerade. Also okay. Ich mache das ja nur für einen, ist ja ein Freund, der das da macht und den ziehen wir dann jetzt um. Und ich darf ja einfach nur privat
und Server welche so ein bisschen für mich nutzen. Welche, was, ein Plesk oder was?
Nee, wir bleiben bei Configs.
Und war das nicht, dass es auslief?
Ja, aber es gibt halt zum einen, hätte ich sonst, also Configs ist schon eingestellt, aber die haben auch lange keine Sicherheitslücken mehr jetzt gehabt oder so. Ja, die haben okay. Ein einziges Mal, gab es echt so ein krasses Hotfix von SWSoft, wo man wohl SQL-Injection oder irgendwas machen konnte über die Oberfläche. Von daher, das ist wohl weg. Und das Problem ist, dass die PHP-Seiten davon nicht mehr PHP 5.4 kompatibel sind, geschweige denn 5.5. Und dann hättest du aber die Möglichkeit gehabt, jetzt entweder noch parallel einen PHP 5.3 laufen zu lassen, nur für Configs, also man kann, hätte ich da im Apache auch hingekriegt, so zu konfigurieren. Oder es gibt halt ein paar Seiten, die so einen Patch einfach anbieten, damit das dann auch PHP 5.4 und darüber hinaus unterstützt. Aber bei 5.3 waren schon viele Funktionen eben deprecated, aber ging noch. Aber da hast du halt schon entsprechende Warnungen gesehen gehabt, wenn du die Config-Seiten eben mit eingeschalteten Debug-Informationen aufgerufen hast. Und mit 5.4 sind die Funktionen einfach wirklich dann rausgepatcht. Und von daher lief einfach die Oberfläche nicht mehr. Wir kriegen gerade einen Anruf.
Ruf den hier an. Ich mach's mal leise.
Naja, jedenfalls hoffe ich dann, dass da in Zukunft die Probleme nicht mehr sind, weil das auch oftmals irgendwelche alten User waren, die da irgendwo das Passwort noch bei sich drin hatten, die schon lange gar nicht mehr auf dem Server eigentlich drauf sind, aber scheinbar dann doch noch irgendwo eingetragen hatten und sowas. Okay. Nervt immer sehr sowas, wenn du dann, weil, und vor allem, wenn man sich die Mails da mal anschaut, die Idioten da verschicken, wo du echt denkst, es kann keinen Menschen auf der Welt geben, der diese verschissene Viagra-Werbung anklickt, die da gerade kommt. Einfach nur ein großes Bild, schlechtes Englisch und...
Das ist sowieso was Geilste, wenn du dann noch so irgendwelches Englisch oder gebrochenes Deutsch oder sowas da drin hast, wo du dir so denkst, das kann keiner ernst, das kann wirklich keiner auf der Welt ernst nehmen.
Ja, und das, also es gibt ja dann, einmal gibt es eben diese Mails, die dich da auf irgendeine gefakte PayPal-Seite schicken wollen oder sowas. Okay, wer so doof ist, dass er da drauf klickt, der hat es auch dann nicht anders verdient. Also da ist derjenige dann auch selber schuld. Aber diese komischen... Irgendwie so eine Werbe, also wer bitte kauft Potenzmittel aufgrund von einer komischen E-Mail, die er sonst wie zugeschickt bekommt und klickt da drauf?
Ja, besonders halt einfach so, dass er jetzt gerade da diese E-Mail zugeschickt hat, dass er sich so denkt, okay, ach ja, dann kaufe ich das doch einfach mal. Und das scheint ja ein vertrauenswürdiger Händler zu sein.
Genau, also das ist mir so ein Rätsel. Und es macht halt einfach so viel Arbeit, diese Arschlöcher dann da. Und ich verstehe es einfach nicht. So.
Wo sind wir denn stehen geblieben?
Ich weiß nicht, ich musste gerade zum ersten Mal in der Geschichte von Nerdic Talking
hast du deine Äußerungen rausgeschnitten?
Gut. Nehmen wir wieder auf schon?
Ja, wir nehmen schon wieder auf, ja.
Du machst es nachher, ja.
Wir übersprechen gerade.
Wir übersprechen
gerade. Das politisch unkorrekte Zeug, was
wir übersprechen gerade Thorstens kleine Ausraster.
Ja.
Da wir es jetzt auch übersprechen, wird es leider für die Zuhörer wird es niemals möglich sein. Es wird
kein Director's Cut geben.
Diesen geistigen Erguss sich nochmal anzuhören.
Aber recht hatte ich, oder?
Das ist, liegt im Auge des Betrachters. Ich glaube, du bist vielleicht in einigen Punkten noch etwas zu mittelalterlich.
Naja.
Habe ich euch schon meinen neuen Power-LAN-Adapter gezeigt, den ich da drüben eingesteckt
den
habe?
Den habe ich gerade kurz gesehen, aber nicht näher betrachtet.
Toll, ne? Ich habe jetzt von Fritz so ein Power, also zwei Powerline-Adapter quasi mir zugelegt, damit das schnellere Internet jetzt auch schneller hier nach oben kommt. Und das ist die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, weil das jetzt meine erste Erfahrung mit Powerline-Adaptern war, nachdem ich die erstmal in die EDV-Steckdose hier reingetan habe und das dann nicht funktionierte und dann hier in so eine billige, was ich was, Fünffach-Steckdose reingetan habe, habe ich halt festgestellt, dass es, glaube ich, bei den Dingern wichtig ist, die direkt in denen eine eigene Steckdose zu geben.
Darf ich kurz fragen, was eine EDV-Steckdose ist?
Ja, hier so eine Steckdose mit Überspannungsschutz und Blitzschutz.
Ach so, da, wo die wertvollen Geräte dran sind.
Ja, ja, okay.
Sowas halt.
Da gibt es welche, die besonders teuer sind, die dann aber angeblich da kein Problem mit haben sollen.
Okay. Also man kann, also dann der Tipp an alle, die sich sowas zukünftig mal zulegen, entweder eine besonders teure Steckdose kaufen und darauf achten, dass sie kompatibel sind, oder eine eigene Steckdose nutzen.
Weil das stand bei der, die ich mir das Wohnzimmer geholt habe, stand es irgendwie dabei, dass die halt da sogar irgendwie das noch schneller machen soll. Was, aber, aha, ja, ist die natürlich muss ich Quatsch. Haben. Ist natürlich Quatsch, aber.
Noch schneller.
Jetzt hast du dein Internetproblem fast gelöst, was letztes Mal noch.
Fast, ja, genau. Jetzt habe ich halt den meinen Repeater, den Fritz Repeater halt umkonfiguriert, dass der jetzt halt diese, dass der in den Switch reingeht, wo jetzt der Repeater dran ist und von da aus eben als so eine Bridge fungiert.
Mhm. Also er kriegt jetzt das Kabel, also das Signal von der...
Von dem Switch. Von dem
Switch und nicht so, okay.
Und repeatet halt nicht das WLAN-Signal, sondern ist wie so ein eigener Access Point hier. Wobei der natürlich jetzt hier in dem Schranken, glaube ich, nicht so super ist.
Ja, aber das sollte also...
Egal.
Das sollte eigentlich kein Problem mehr sein. Aber nach unten hast du das nicht so machen können, sondern unten hast du jetzt nach wie vor das
Repeater. Ja, genau. Unten habe ich nur den Repeater und das reicht auch unten. Ja. Da ist ja eher da mal auf der Couch surfen oder weiß nicht mal. Jetzt gestern hatten wir, ich habe ja auch das neue NAS jetzt, ne? Synology 2013. Und dann haben wir gestern einen Film geguckt unten oder eine Serie. Und dafür war es unten auch ausreichend.
Eine Katzenserie?
Nee, keine Katzenserie, sondern eine Familienserie.
Ach so.
Irgendwas in der Richtung.
Ich verbinde mich mal einmal mit oben. Ungültiges Kennwort, verdammt. Sag doch noch, wie war das Kennwort?
Genau.
Und was hast du denn mit deinem NAS jetzt schon alles Tolles angestellt?
Ja, ich habe schon eine Datensicherung gemacht. Von meinem Windows-PC aus, wobei das war jetzt noch nicht so hundertprozentig erfolgreich, weil ich habe halt diese Software genommen, die mir da angeboten wurde und habe dann im Nachhinein festgestellt, dass er die Daten überhaupt nicht komprimiert, sondern einfach eins zu eins da drauf legt. Was einerseits auch Vorteil hat, weil ich komme dann halt von überall auf die Daten drauf zu, aber andererseits ist natürlich die Frage, ich will jetzt die Daten an der Stelle ja nicht verändern.
Hm. Was hast du für eine Kapazität
bei deinem? 3 Terabyte.
So normales RAID 1 oder dieses Hybrid RAID von Synology aktiviert?
Ja, ich habe das aktiviert, was sie mir da vorgeschlagen haben.
Das war das Hybrid RAID.
Ja, also ich glaube, da sind jetzt in der Tour 2.7 oder sowas über. Mhm. Ja, das habe ich schon gemacht. Dann habe ich halt diese Medien-Server-App da drauf. Dann habe ich halt noch irgendwo so eine App auf dem iPad drauf, womit ich dann auch irgendwelche Filme gucken könnte. Jetzt habe ich da gerade nichts.
Doch, da kommt's.
Von der Oberfläche her und so finde ich das alles ganz toll, aber ich glaube, ich muss noch ich habe es noch lange nicht ausgereizt, sagen wir es mal so. Ich stehe noch eher am Anfang.
Ich habe bei mir diese tollen Tools, die ich letztes Mal, als kennt ihr schon, hatte, habe ich jetzt erstmal wieder deaktiviert, weil ich hatte bei mir das mit dem Ruhezustand, das war nicht mehr so ganz toll. Das hat nicht so, weil irgendwas weil hat immer halt immer was gemacht.
Und, dann ging das einfach nicht mehr in Ruhezustand.
Ja, es ging mir schon ein bisschen auf Keks dann, ja.
Ja.
Und von daher habe ich das gerade wieder ausgemacht und bin da ein bisschen gerade am Rumprobieren. Vielleicht wollte ich mir jetzt das einfach mal auf dem Raspberry installieren, stattdessen die Tools.
Angeblich soll es ja, ach, das ist ja eine gute Idee. Angeblich soll ja diesen Monat noch ein Update, also die 5er-Version
rauskommen. Aber die Beta erst diesen Monat, die Finale dauert immer so ein bisschen. Mhm. Das finde ich ja bei Synology das Coole, dass du da auch auf älteren Geräten immer mal wieder noch diese neue Firmware einfach dann bekommst. Weil das macht halt dann immer wieder Spaß zu gucken, was hat sich jetzt geändert und so. Mhm. Ja, und die soll ja wohl ja hauptsächlich Geschwindigkeitsverbesserungen bringen, eher im für Leute, die das jetzt als iSCSI-Target nutzen, aber auch für unser eins, wenn du viele kleine Dateien wie Fotos oder irgendwas per SMB dann kopierst, soll es da wohl auch deutlich schneller werden.
Aber ich glaube, die nutzen jetzt auch ein neues Dateiformat. Das würde ja bedeuten, vermutlich, dass man die das nochmal neu installieren, also dass man im Prinzip alles nochmal platt machen muss, ne?
Ja, ich frage mich mal, sie haben ja eh dieses Hybrid-RAID, das ist ja eh sowas Eigenes von denen. Das setzt so auf ganz normal irgendwelchen Standards auf. Also ist jetzt eben nicht einfach nur diese MD-Tools oder wie die heißen unter Linux, aber ja, irgendwie sowas Eigenes haben die da. Was aber auf diesen anderen Standards irgendwo aufsetzt. Ist die Frage, wie das dann. Also ich habe bei mir jetzt auch wieder überlegt, ob ich mir noch neue Platten holen soll und dann, aber ich weiß eben nicht gerade, wie ich das darüber migrieren soll. Das ist so ein Problem.
Du willst jetzt neue Platten und größere Platten?
Ich habe ja zwei neue. Das sind Reds, die ich da drin habe, mit jeweils 3 Terabyte und 2 Terabyte als, die habe ich aber als Just a Bunch of Disks. Also als JBOT. Also nicht RAID 1, sondern JBOT.
Das bringt?
Nix. Das ist einfach nur zusammengeklappt. Also einfach nur.
Also die zwei sind aber auch gespiegelt?
Nee, eben nicht.
Wenn du einfach nur 3 Festplatten in deinen Rechner einbaust, dann hast du JBOD.
Okay.
Ja, aber wenn du die 3 Festplatten in deinen Rechner einbaust und da ein Volume rausmachst, dann hast du JBOD. Genau. Ja. Aber JBOD hört sich besser an, finde ich, als JBOD.
Und dann wäre es wenn JBOT. Das ist JBOD.
Nicht. Und was habe ich gesagt?
JBOD. Und da fehlt das O.
Oh. Da war's. Oh. Naja. Danke, Herr Professor.
Ich glaube, mit der neuen Software soll es ja auch möglich sein, verschiedene große Platten zusammen.
Das ist bei diesem Hybrid RAID schon immer so. Das ist eben diese Besonderheit an diesem Hybrid RAID, dass er da einfach selber dann das dann irgendwie geschickt macht. Wobei ich es nicht verstehe, wie es gehen soll. Aber ja. Gut. Also, wobei ein RAID 1 hat halt eben den großen Vorteil, dass du das ohne dieses Tool auf jedem stinkbeliebigen Linux-Rechner mounten kannst. Mhm. Während wenn du so ein Hybrid-RAID-Volume hast, dann hast du natürlich das Ding, wenn du es woanders einbaust, wirst du wahrscheinlich nicht da ohne weiteres mehr was draus lesen können, weil es ja dann, weiß Gott, wie da verteilt ist und sowas. Naja, aber ich freue mich auch schon auf die neue Version dann. Aber es gibt ja gerade auch noch gar keine Beta, das wurde jetzt ja nur auf der
CES.
Genau, auf der CES vorgestellt. Mhm. Und wir suchen also noch nach wie vor für dich nach den Anwendungsfällen für dein NAS.
Ja, wie gesagt, jetzt erstmal um intern Videos zu verteilen, klappt es ja schon mal ganz gut. Für Datensicherung ist es ja auch ganz gut, wobei es ja kein hundertprozentiges Datensicherungsmedium in dem Sinne ist, aber es hilft schon mal oder es kann schon mal helfen. Da bin ich auch ganz froh drum, weil halt auf USB-Platte macht man halt doch sehr selten. Und alle anderen Sachen mal gucken.
Ich finde ja das Time Machine Backup da an der Stelle eben am besten, weil es einfach funktioniert, ohne dass du noch was machst. Mhm. Und also der Backup ist ja wirklich einfach komplett automatisch. Manchmal sogar ein bisschen nervig, weil ich würde es bei mir zum Beispiel lieber weniger oft haben, weil er alle 10 Minuten da manchmal dann irgendwie neuen Sachen darüber schiebt. Was dann auch wieder nervt, weil genau in dem Moment kannst du es jetzt gerade nicht gebrauchen und er fängt dann an, oh geil, ich mache jetzt mal ein Time Machine Backup. Aber das ist auf jeden Fall. Und hier, weil du ja auch hier im Haus wohnst, ein bisschen abgelegener, an diese Civilians Station nochmal
gedacht. Ja, das wäre auch nochmal eine Idee. Genau, diese Kameras da anzuschließen. Ja. Wobei ich dann auch nicht weiß, ob er da nicht auch die ganze Zeit an ist.
Ja, da ist er damit sicher die ganze Zeit an. Das
ist dann aber auch so ein Nachteil, weil ich
aber ja du hast ihn ja nicht im Büro, also du stehst ja nicht, also mich nervt es ja nur, weil ich daneben sitze.
Ja.
Also ansonsten wäre mir das ja völlig egal, dass der da an ist. Weil braucht ja auch so nicht so viel Strom. So.
Ja, also da wollte ich nochmal gucken nach Kameras, die da irgendwie zu passen. Gibt es ja auch so verschiedene Sachen, da mit Infraroterkennung oder sowas. Das ist jetzt nicht Prio 1.
Ja. Weil da würde ich hier schon draußen so Richtung Garten mal eine machen und nach vorne oder so. Ja, aber gerade hier die Gegend ist, Melanies Eltern wohnen ja da hier. Da unten, da ist neulich auch wieder 3-mal in der Straße.
Echt?
Ja, ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder loslege, dann müssen wir gleich wieder machen. Ja, irgendwelche Gaunerbanden, die da wieder umherziehen. Naja. Mhm. Ja. Aber ich war noch nicht homophob, diese Folge.
Nein, das stimmt.
Immerhin. Ich hatte ja auch mir ein neues kleines Gadget gekauft, und zwar ein, wo Bastian neulich voller Freude festgestellt hat, dass ich schon wieder ein Sony-Produkt gekauft habe.
Nämlich wieso bist du Sony-Fan?
Nein, ich bin kein Sony-Fan. Nein, bin ich überhaupt nicht. Er ist ein Sony-Fan. Ich finde es halt nur gut, wenn er mal aus seiner Apple-Welt ausbricht.
Ah, okay.
Und
Sony-Fan.
Ja, natürlich.
Jedenfalls habe ich mir ein Wireless 7.1 Kopfhörer von Sony bestellt gehabt bei Amazon und war kurz davor, ihn zurückzuschicken, weil ich einen Doppelton hatte, wenn ich ihn aufhatte und den Fernseher nicht gemutet habe, woraufhin ich gemerkt habe, dass da ein deutliches Lag war. Ja, ich habe halt geschossen und dann, es ging, also weil der eine Schuss kam halt aus dem Fernseher und der andere aus dem Headset. Was natürlich jetzt egal ist, genau, es ist der obere, und zwar heißt er Sony MDRD,
6500.
MDRD S6500.
Ach, das S haben wir noch
vergessen. Ist ja wie beim Sehtest hier.
Oder solltest du über eine neue Brille nachdenken,
die
du dich nach vorne lehnen musst?
Nein, ich habe mich nach vorne gelehnt, weil, weiß ich nicht, es ändert nicht wirklich was. Aber Mario hat auch genau in dem Moment, wo ich gelesen habe, draufgeklickt gehabt. Ist auf jeden Fall ein 7.1 Kopfhörer, der ist so eine Basisstation, die gleichzeitig Ladestation ist, kannst ihn dann so drauf parken, hat einen Toslink-Eingang und unterstützt DTS und Dolby Digital.
Und wo ist das 1 dann bei dem?
Das ist eine gute Frage. Aber auch das 7. Nein, das ist ja. Nein, das
Sound
das,
in der Mitte, ne?
Nee. Jetzt, das 1 ist ja eigentlich auch immer der Bass einfach nur. Und das geht ja auch nicht darum, dass er 7.1 Lautsprecher hat, sondern dass er ein 7.1 Signal verarbeiten kann.
Aber es sind so mehr Lautsprecher in den Kopfhörer drin, vermutest
du. Ja, müssen auf jeden Fall drin sein, weil wir haben es ja getestet und es ist ja, er erzeugt ja ein Surround-Signal und es ist für. Es wäre jetzt beim Lautsprecher, wenn er nur einen Membran da drin hätte, beziehungsweise nur eine Box da drin hätte, wäre es für ihn ein bisschen schwierig, das in verschiedenen Richtungen zu strahlen, den Ton. Ja. Und deswegen, also man hört schon, dass der Ton jetzt von hinten links oder von hinten rechts kommt oder von vorne rechts oder wie auch immer. Und das war ja das Wichtige, was ich da testen wollte, weil ich mir den Sennheiser 363D angeguckt hatte, weil ich mir den für den PC holen wollte. Und ich habe aber gesagt, ich würde gerne vorher einmal testen, ob das denn wirklich auch funktioniert mit Kopfhörern und 3D-Ton.
Du hast doch auch so einen 5.1 Kopfhörer mal gehabt, ne?
Mhm, ich hatte auch mal einen, aber der war kabelgebunden. Da war, glaube ich, jetzt keine Verspätung quasi oder Delay zu erkennen. Nee, es
lag auch, wie ich dann nachher festgestellt habe, aber können wir gleich noch zukommen erstmal. Du hattest den Sennheiser.
Ja, ich will mir den halt den 363D für den PC kaufen, weil ich am PC immer Kopfhörer trage. Und so gut wie nie normale Boxen anhabe.
Ist der Headset oder nur Kopfhörer?
Der ist Headset.
Ja, okay. Das finde ich hier noch so ein bisschen schade.
Der ist halt Headset und der hat halt eine USB-Soundkarte. Also er wird über USB angeschlossen, hat dann eine Soundkarte. Mhm. Und ich wollte aber vorher mal testen, ob sich das, weil du kriegst halt auch ein etwas günstigeres Modell, das dann nicht diesen 7.1-Ton hat. Und wenn jetzt 7.1 mit Kopfhörern gar nicht funktionieren würde, wäre es halt Quatsch, das größere zu kaufen. Und deswegen wollte ich das vorher mal einmal testhören, ob man das wirklich auch mit Kopfhörern wirklich wahrnehmen kann, dass das jetzt von hinten kommt oder von vorne oder das fand ich wirklich, als ich das jetzt bei Thorsten getestet habe mit denen, fand ich das wirklich gut hörbar. Also auch sehr, sehr definiert, dass man wirklich sagen konnte, von wo es kommt.
Von wo es kommt, das ist super.
Und deswegen werde ich dann wahrscheinlich auch den 7.1 nehmen, weil das wirklich schon was ausgemacht hat.
Aber jedenfalls war ich halt sehr unglücklich, weil ich so eine Verzögerung da drin hatte und musste dann aber feststellen, dass sie aus dem Fernseher herauskam, die Verzögerung. Also, dass der Fernseher jetzt für das, es ist halt so witzig, das Signal kommt jetzt ja aus meiner PlayStation, geht in meinen Verstärker, aus dem Verstärker heraus in diesen WHDI-Sender, dann über, weiß ich nicht, 7 Meter Luftlinie in den WHDI-Empfänger, dann über ein 2 Meter HDMI-Kabel in den Fernseher rein und das alles.
Dann über, wo kommt das denn jetzt her, das HDMI-Kabel in den Fernseher?
Ja, wie, wo kommt das her? Also
es von dem WHDI-Empfänger.
Von dem WHDI-Empfänger geht es in den Fernseher. Ja. Und das alles schafft es, ohne einen Verzug zu haben, ohne dass man einen merkbaren Leck hat. Und dann diese 50 Zentimeter, die dann aus dem Fernseher raus in dieses Ding gehen, da war halt ein Verzug drin. Beziehungsweise der Fernseher hat natürlich den Verzug gemacht. Weil, gleiches wie bei Input-Lag beim Bild, auch wieder da, Fernsehhersteller einfach verkacken, dass man vielleicht gerne ein Signal, was reinkommt, auch einfach wieder raushaben möchte. Und sie haben auf jeden Fall, haben sie halt eben ein paar Millisekunden Verzögerung, bis das Tonsignal aus dem Fernseher rauskommt. Was dann eben, wenn du diesen Spielemodus am Fernseher aktivierst, wo er eben nicht mehr ganz so viele Sekunden braucht, um das Bild anzuzeigen, wenn nicht so viele Millisekunden braucht, um das Bild anzuzeigen, dann eben Bild und Ton nicht mehr synchron sind. Und dann hast du, kommt es schon verspätet da aus dem Fernseher raus und dementsprechend hat der Kopfhörer es natürlich auch verspätet erst abspielen können. Und das ist ja ein Problem, was man immer hat. Wir haben ja zum einen immer mit der mit dem Bild, ich meine, du nicht, aber also die ambitionierteren Spieler haben das Problem, dass du natürlich beim Fernseher schon versuchst, möglichst wenig Input-Lag zu haben, damit du da nicht 2 Frames hinterher bist, weil dann wunderst du dich, ich habe den doch getroffen, aber hab nicht getroffen und wie ach, konnte deswegen der mich denn jetzt treffen und so. Ja? Das hast du ja da schon das Problem und dann eben beim Ton jetzt scheinbar auch. Und dann nervt das doch sehr. Und deswegen wollte ich ihn halt schon zurückschicken, weil ich auch im Internet eine Rezension gefunden habe, wo einer auch geschrieben hat, dass der halt irgendwie nicht lippensynchron wäre.
Und ist das jetzt vor allen Dingen für deine Lösung im Arbeitszimmer, wo du diesen...
Nö, ist generell das Problem. Es lag jetzt einfach dann
nee, an ich meine aber jetzt die, der Einsatz...
Ach so, ja, genau. Ja, ja, klar.
Ist jetzt vor allen Dingen...
nur dafür.
Für den... okay.
Weil ja, es ist ein... Wenn du spielst, gerade jetzt so Online-Shooter spielst, dann bringt es manchmal schon sehr viel, wenn du hörst, da ist ja gerade einer hinter mir. Mhm. Ja, und das klappt dann schon ganz gut. Wobei mit dem Verstärkungsperk ist es jetzt fast zu krass. Also
ja, das haben ja auch einige Leute gesagt, dass dieser Verstärkungsperk schon eigentlich nicht im Spiel sein dürfte, weil das schon an manchen Stellen, gerade wenn du ein Pro-Spieler bist, an Cheaten grinst, weil du halt wirklich genau weißt, wo dein Gegner sich aufhält.
Was ist jetzt der Verstärkungsperk?
Das ist, dass die Schritte und die Geräusche von deinen Gegnern deutlich erhöht werden. Das heißt, dass du richtig laut hörst, wenn du hast jetzt links von dir eine Wand und dahinter ist ein Gang. Und wenn du den anhast und du hast 7.1 Sound, dann hörst du wirklich, wie da jemand hergeht. Du hörst das ganz deutlich, dass da jetzt jemand herläuft. Okay. Und du hörst, glaube ich, auch sogar nur der Gegner wird lauter gemacht. Das heißt,
nee, das glaube ich nämlich eben nicht.
Okay, ich aber selbst ansonsten siehst du ja auf deiner Karte oben, ob es dein eigener ist oder
also nicht. Also wo es jetzt immer unheimlich viel bringt, ist, wenn du dir eine ruhige Stelle suchst, wo du dich dann einfach verschanzt und von da aus so ein bisschen, und dann hörst du plötzlich jemanden, guckst auf die Karte und siehst keinen aus deinem Team und dann weißt du, oh, da kommt gleich einer die Treppe hoch. Dann drehst du dich schon mal um.
Kann schon mal zielen, weißt, da kommt jetzt gleich jemand hoch.
Und dann kommt der hoch und dann sagst du Hallo und dann...
Also deswegen ist es halt schon, du hörst wirklich genau, wo die Gegner sind. Dafür ist halt auch 7.1 dann super, weil du wirklich auch genau hörst, wo sie
sind. Wobei eben das hatte ich noch nicht so gut jetzt rausgehört, dass du wirklich hörst, ist der jetzt hinter oder vor mir oder über mir, unter mir. Wobei über, unter dir wird ja entsprechend schwer. Also das hat jetzt noch nicht so super geklappt. Aber vielleicht muss man sich auch erst noch rantasten oder sowas. Naja, auf jeden Fall, um dieses Problem noch eben abzuschließen mit dem, das Signal kommt verspätet da raus. Also es liegt wahrscheinlich daran, dass die einfach denken, wenn du jetzt einen Film guckst, dann braucht der Film einfach so und so viele Millisekunden, bis das Bild auf dem Fernseher ist. Ist ja immer hier Bildverschlimmbesserung und sowas, das Problem kennen wir ja. Deswegen schalten wir ja diesen Game-Modus an. Dieser Game-Modus aber scheinbar sich nicht auf das Signal auswirkt, was per Toslink rauskommt. Und deswegen einfach per Toslink weiterhin der Versatz da drin ist. Weil es eben auch komisch ist, dass der Ton im Fernseher selber schneller rausgeht. Naja, wie auch immer. Lösung war auf jeden Fall, ich hatte noch so einen HDMI-Matrix-Switch gehabt, wo halt 2 Eingänge, 4 Ausgänge sind. Und der hat auch einen Toslink-Ausgang. Das heißt, damit kann ich jetzt dieses Audiosignal, das DTS-Signal, vor dem Fernseher noch abgreifen und kann es dann direkt daraus und habe jetzt eben... Jetzt bin ich komplett glücklich.
Was für ein Setup, ne?
Ja, aber das ist insofern sowieso nicht schlecht, weil der hat ja nur 2 HDMI-Eingänge. Der Fernseher ist ja eben ein günstigeres und älteres Modell gewesen. Und da ist es jetzt dann eh nicht schlecht. Dann habe ich jetzt nämlich noch 3 HDMI-Eingänge quasi frei, um auch mal eine Spielekonsole direkt da anzuschließen oder so. Mhm. Wenn man mal mit 2 Konsolen zocken würde oder so. was ja mal vielleicht auch sein könnte. Nächster. Der Nerdic Talking Clan.
Bei dir wäre es jetzt momentan möglich, okay, bei mir auch, wenn ich da zwei Konsolen hätte, aber eine Xbox im Wohnzimmer ganz normal angeschlossen zu lassen und im Arbeitszimmer deine andere anzuschließen und zum Beispiel im Koop, sage ich jetzt mal, oder generell mit zwei Geräten an zwei Bildschirmen.
Genau, ohne dass man noch irgendwas
machen müsste. Ohne dass du noch irgendwas machen müsstest, genau. Bei mir könnte ich das halt mit zwei PlayStation machen, aber vom Prinzip her.
Ja, und diese Dinger, die kriegt man halt auf Amazon zu Genüge, so Matrix-Switche mit Toslink-Ausgang und ist halt eine geile Sache auf jeden Fall.
Also bei mir hat es jetzt auch dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, okay, lohnt sich, so ein 7.1-Kopfhörer
genau.
da rein zu investieren.
Und ein Problem, was man damit auch umgeht, ist, dass die meisten Fernseher kein DTS-Signal weitergeben aus dem Toslink-Kabel. Also wenn sie per HDMI ein DTS-Signal bekommen, weigern sie sich manchmal, das per Toslink wieder auszugeben. Aus irgendwelchen Copyright-Gründen, keine Ahnung. Und das umgehst du halt eben auch damit, weil du es dann schon vor dem Fernseher abfangen kannst. Also das war auch ein Anwendungsfall, den ich eben vorher genutzt hatte damit. Aber es lag halt eh noch rum. Ich glaube, gekauft hätte ich mir jetzt nicht, deswegen. Ich hätte dann fast den Kopfhörer zurückgeschickt und eine 1-Sterne-Bewertung gegeben für Spiele unbrauchbar. Dabei hatte extra einen Spielemodus, was soll der Mist, blablabla. Aber war dann der Fernseher schuld. Okay. Und mittlerweile werde ich sogar besser als Bastian in den Call of Duty Sessions, die wir haben.
Gut, da bin ich auch wirklich richtig schlecht. Also.
Ich hatte sogar fast eine positive Abschuss. Doch, ich hatte oftmals sogar ein positives Abschussding. Hast du wahrscheinlich jedes Mal gekotzt, wenn du das gesehen hast?
Nein.
Das ist dank deines technischen Equipment.
Ja, das ist ja der Apple Way of Life. Wenn was nicht funktioniert, einfach Geld draufschmeißen. Dann wird's besser.
Aber es ist halt, das macht halt wirklich schon einen riesigen Unterschied, ob du auf der Couch weit weg vom Fernseher entspannt da liegst und sitzt oder ob du wirklich auf dem Stuhl vor einem Fernseher, der deutlich näher ist, sitzt. Du siehst die Gegner viel schneller, reagierst viel schneller.
Und Kopfhörer auf ist auch.
Das habe ich jetzt halt gemerkt. Ich habe bei mir einfach mal aus Spaß, um es mal zu testen, so ein Visier gekauft für die Waffen, die ich habe, womit du so ein Wärmebild hast, aber einfach nur schwarz-weiß. Und die Gegner sind halt dann weiß und alles andere ist halt so in Graustufen. Und dadurch kannst du halt auch Gegner deutlich besser erkennen. Und da hat sich schon meine Abschlussquote auch wieder deutlich verbessert, weil ich einfach das früher gesehen habe. Also das bei, gerade bei Call of Duty ist es halt so, wer den anderen zuerst sieht, gewinnt in 90% das Duell. Mhm. Und deswegen hast du halt da auch einen großen Vorteil, wenn du wirklich direkt davor sitzt. Gut, wo wir jetzt hier gerade bei den Themen Bildschirmoptimierung und Soundoptimierung und Lag und allem sind, habe ich noch ein Thema, was ich letztens auf einer Nvidia-Konferenz gesehen habe. Und zwar arbeitet Nvidia momentan an einer Technik, beziehungsweise sind schon so weit, dass in einem zweiten Quartal die ersten Fernseher beziehungsweise Bildschirme rauskommen sollen, die sich G-Sync nennt. Also G und dann Sync mit wie Synchronisation. Was eine neue Technik ist, wenn es um die Bildwiederholrate geht. Man kennt das ja bei dem PC. Die Konsolen sagen ja immer, sie streben an, dass sie 60 Frames pro Sekunde liefern. Und wenn sie die nicht liefern können, dann legen sie sich meistens auf 30 Frames fest. Oder es gibt auch mal Spiele, wie jetzt zum Beispiel Killzone auf der PlayStation, die eine variable Framerate haben. Wo es über 30 Frames kann es dann sein, es kann mal sein, dass du 40 hast, kann mal sein, dass du 50 hast. Das Problem ist bei einer variablen Framerate, dadurch, dass sich das mal mehr Frames, mal weniger hast, kommt es dir zwischendurch vor, als würde das Bild stottern. Obwohl es das gar nicht tut. Das Bild läuft immer noch mit einer Top-Framerate. Aber dadurch, dass halt sich die Framerate immer mal wieder ein bisschen verschiebt, hast du das Gefühl, dass da irgendwie ein Stottern drin ist, obwohl es flüssig läuft. Und Nvidia hat da diese G-Sync-Technologie jetzt entwickelt, wo ein spezieller Chip in dem Monitor eingebaut ist. Und wenn man eine GeForce-Grafikkarte hat, beziehungsweise eine Nvidia-Grafikkarte, dann synkt sich dieser Chip mit der Grafikkarte. Und der Monitor hat dann immer genau die Bildwiederholrate, die gerade die Grafikkarte sendet. Das heißt, wenn die Grafikkarte 55 Frames sendet, hat der Monitor auch eine Wiederholrate von 55 Frames. Wenn der mit 30 Frames sendet, hat er 30 Frames Wiederholrate. Und das geht, glaube ich, hoch bis, ich glaube, momentan sind es bei 144 oder so. die ganz aktuellen Monitore. Also diese komplette dynamische Anpassung. Thorsten beißt sich auf die Lippe und hüpft hier wie so das Rumpelstilzchen hoch und runter und nach links und rechts, weil er unbedingt was sagen möchte.
Nur ganz kurz, dieses Ruckeln hast du nicht, weil die weil sich die Framerate ändert, sondern weil Framerate und Bildwiederholungsfrequenz vom Fernseher dann nicht übereinstimmen. Und es keinen gemeinsamen Teiler daraus gibt, weswegen halt Frames geskippt werden müssten.
Ja, aber dadurch, dass sich das halt ständig ändert und sich dadurch auch das
Bild anpasst. Das ist das Besondere, dass sich das dann anpasst. Aber du hast nur gerade gesagt, das wird so ruckeln, weil die Framerate sich ändert.
Ja, das ruckelt, geht ja.
Aber es ruckelt halt auch, wenn du 50 Frames hast, also 50 FPS, und hast einen 60 Hertz Fernseher.
Das ist ja das große Problem.
Dann ruckelt es eigentlich immer, auch wenn du konstant 50 FPS hast und der Fernseher aber 60 Frames anzeigen möchte, weil es da dann keinen gemeinsamen Teiler gibt und deswegen einfach Frames geskippt werden müssen. Das kennt man nämlich.
Aber dann würde das ja hier gar nicht helfen an der Stelle, wenn ich das jetzt synke.
Ja, doch, weil dann hast du ja 55 Hertz und 55 FPS, beziehungsweise ein Vielfaches.
Das ist doch das große Problem, was momentan die Xbox One hat, dass die, ich glaube, in Deutschland sind es, oder in Europa, wie war es, in Europa sind es 50 Frames und bei denen, 50 Hertz und bei denen 60 oder andersrum?
Ich glaube, umgekehrt. Ich glaube, wir haben PAL ist 60 Hertz und die haben 50. NTSS ist 50 Hertz.
Und die haben halt die Xbox, das Fernsehprogramm, was sie da durchschleift, oder dieses Durchschleifen, das läuft halt mit dieser Wiederholrate. Und also mit der von denen, ob es jetzt 50 oder 60 sind. Und in Europa ist halt das gesamte Fernsehsignal wird mit einer anderen Wiederholrate gesendet. Und dadurch hast du halt, wenn du diese Dienste, dass du zum Beispiel deine Unity Media Box oder deine Entertain Box oder was auch immer an die Xbox anschließt und das Fernsehprogramm dann über die Xbox gucken willst, dass das zwischendurch stockt oder dass das halt nicht flüssig läuft, weil es die Xbox mit einem anderen Wiederholfrequenz weiterverarbeitet.
Xbox echt nur für den amerikanischen Markt gemacht, ne?
Zumindest jetzt in dem Fall, ja. Und wie gesagt, aber diese G-Sync-Technologie finde ich sehr spannend. Man findet natürlich dazu keine Videos oder ähnliches, weil es halt kannst du relativ schlecht mit dem Monitor, den du zu Hause hast, dann vergleichen. Mhm. Aber das, was ich halt bis jetzt halt gelesen habe, was die Leute gesagt haben, die es vor Ort mal gesehen haben, dass es halt ein deutlich homogeneres Bild ist. Auch bei einer wechselnden Framerate, dass du wirklich einflüssiges Bild hast durchweg. Egal, ob du jetzt gerade mit 40 Frames, 50 Frames oder 60 Frames.
Und glaubst du denn, das wird so ein Standard für viele Grafiktreiberhersteller? Oder meinst du, da macht jetzt jeder sein eigenes Ding und du musst es dann in dieser Kombination Monitor und Grafikkarte kaufen?
Auf dem PC-Grafikmarkt ist halt Nvidia sehr weit führend. Das ist auch der Grund, weswegen AMD so stark sich da reingeschmissen hat, bei die Chip-Hersteller zu werden für Xbox und für PlayStation. Weil auf dem PC-Markt wirklich Nvidia sehr dominierend ist. Also du hast, ich kenne jetzt nicht die genauen Prozentzahlen, aber das ist eine deutlich höhere Prozentzahl an Nvidia-Grafikkarten als AMD-Grafikkarten im Einsatz. Und die deswegen sprechen die halt schon eine breite Masse an. Und ich denke mal, wenn es so erfolgreich ist, dann wird es da auch was Ähnliches geben von AMD, was aber in dem Fall halt jetzt negativ ist. Es wäre ja Quatsch, wenn du zwei unterschiedliche Technologien hättest und dann zwei unterschiedliche Monitore. Sagen wir, es gibt irgendwann dann AMD-Sync oder wie auch immer das dann heißt. Mhm. Da müsstest du ja jedes Mal dann achten, hat der Monitor jetzt AMD-Sync oder hat der Monitor jetzt G-Sync?
Deswegen frage ich mich, schön wäre es, es gibt dafür einen Standard, aber
Wird wahrscheinlich, also ich kann.
Wahrscheinlich wird er dann irgendwann beides haben, oder? Ist doch so wie jetzt auch mit dem SLI und dem Crossfire. Ist doch auch jetzt schon so, dass Motherboards in der Regel meistens mittlerweile beides können, oder?
Ja, es gibt einige, die auf jeden Fall beides können, ja. Du hast halt die, die Problematik, was ich mir halt vorstellen könnte, was ich gut fände, weiß ich nicht, ob sie es machen würden, wäre, wenn Nvidia sagt, okay, wir unterstützen auch damit AMD-Grafikkarten, aber dafür müsst ihr irgendwie die Lizenzgebühren uns bezahlen oder irgendwie so eine Gebühr für jede Grafikkarte, die verkauft wird oder für jeden Monitor, der verkauft wird oder was auch immer, dass da eine Gebühr von AMD bezahlt wird.
Aber
das ist auch dementsprechend.
Meinst du das? Nee.
Ich halte das für unrealistisch, dass das passiert.
Ja.
Weil halt da sind die beiden, die sind sich schon ziemlich feind. Auf dem PC-Markt zumindest. Da ist wirklich, das hast du auch an einigen Bemerkungen, also die Nvidia-Leute haben schon, als die neuen Konsolen rauskamen, immer ziemlich scharf geschossen in allen Interviews, wo sie gesagt haben, ja, die Konsolengrafik ist ja heute sowieso schon veraltet, also auch PlayStation 4 und Xbox One, das ist Technik, die wir schon vor einem Jahr hatten auf dem PC und das beste Erlebnis hat man immer noch auf dem PC. Und da
wobei dann die Grafikkarte genauso viel kostet wie die ganze Spielkonsole oder
noch mehr, ne? Genau.
Darf man ja auch nicht vergessen.
Genau, und das ist, da hat man halt nur gemerkt, die haben das schon ziemlich scharf geschossen und die sind sich wirklich Feind. Das ist jetzt nicht vernünftiger Wettstreit und sie versuchen gegenseitig sich zu pushen, sondern die mögen sich wirklich nicht. Deswegen kann ich mir halt auch nicht vorstellen, dass da dass dieses G-Sync dass da Lizenzmodelle gibt oder ähnliches. Was ist halt für die Leute, die eine Nvidia-Grafikkarte haben, was der große Teil der PC-Spieler ist, glaube ich, eine ziemlich coole Technik, dass du merkst halt auch generell, dass Nvidia da ziemlich viel investiert, das PC-Spiel, also aus PC-Spielen so ein Nvidia-Erlebnis zu machen. Das hat damit angefangen, dass sie damals dieses The Way It's Meant to Be Played eingefügt haben. Dass du hast ja ständig bei irgendwelchen Spielen am Anfang dieses Symbol gehabt, Nvidia, The Way It's Meant to Be Played. Das ist halt nochmal speziell besser auf Nvidia-Grafikkarten läuft. Einige haben dann das L rausgelassen in ihren Kommentaren und gesagt, Nvidia, The Way It's Meant to Be Paid. und die es gibt ja diese Nvidia Experience, das hatte ich ja mal einmal hier schon vorgestellt, als kennt ihr schon, dass der automatisch guckt, welche Spiele du installiert hast, die Konfiguration dafür übernimmt, die Grafiktreiber aktualisiert. Und jetzt halt das nächste. Nvidia versucht sie wirklich komplett auf diesen PC-Spielermarkt zu beschränken und da halt das Optimum rauszuholen. Was ganz interessant ist in dem Kontext, dass viele Analysten jetzt ein bisschen das Gefühl haben, dass in Zukunft PC-Spiele vielleicht aber trotzdem ein bisschen besser laufen könnten auf AMD-Grafikkarten. Weil die Grafikkarten für die Konsolen eine ziemlich ähnliche Architektur haben, wie die Grafikkarten, die im PC drin sind. Können sie
die adaptieren und passender machen.
Und da da sie generell die Spiele ja nicht mehr so wie früher komplett umgeschrieben werden müssen, sondern die Architekturen sehr, sehr ähnlich sind, dass sie halt das auf AMD optimieren, dann läuft es auf dem PC, auf den AMD-Karten super und halt auf den Konsolen super. Weil da jetzt dann auch ein interessanter Aspekt ist jetzt, wenn die Konsolen so richtig durchschlagen, was sie ja tun. Also wird noch viel kommen, aber diese Technik halt Nvidia G-Sync fand ich sehr, sehr interessant. Weil es halt mal was, ein guter Schritt in die richtige Richtung ist für Monitore. Ich weiß noch nichts zum Thema Preis, also es ist auch noch nichts bekannt, wie viel die dann jetzt kosten werden, ob das gleich mal eben mit 100 Euro beaufschlagt wird oder ob das also was das preislich ausmacht bei neuen Monitoren.
Willst du jetzt noch warten, bis du dir einen neuen Monitor kaufst? Du hattest jetzt auch gerade mal gesagt, dass du dir welche angeschaut hättest.
Monitor kaufen ist für mich momentan ein ganz, ganz diffiziles Thema. Deswegen einmal deswegen, weil ich nicht weiß, ob ich da auf diese Technik warten soll. Dann gibt es, haben wir schon mal uns länger darüber unterhalten, keine PC-Monitore mit Glare Type, ja. Ne, die halt, es gibt halt nur diese Matten. Es ist ganz schwer einzufinden, eine spiegelnde Oberfläche hat, wie jetzt viele Notebooks oder das Cinema Display oder so, dass du halt nicht so eine matte Oberfläche
hast. Du möchtest gerne ein Spiegeltes haben.
Ich finde halt, wenn du einen Raum hast, der die entsprechende Gegebenheit mit sich bringt, dann ist halt hohe Auflösung mit einem spiegelnden Display, hast du deutlich intensivere Farben oder deutlich intensiveres Bild. Wohingegen halt mittlerweile die matten Displays auch schon ein richtig, richtig gutes Bild liefern. Dann ist halt immer die Frage, wenn du 27 Zoll nimmst, ist dann 1920 noch ausreichend oder nimmst du immer ein 2560er, eine 2560er Auflösung?
Also wo es kein Angebot gibt im Moment, sondern irgendwie fünf Monitore insgesamt.
Genau, nur sehr, sehr wenig Monitore. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass die Grafikkarte deutlich mehr arbeiten muss. Das heißt, dass du deutlich weniger Frames hast, wenn du auf 2065. Also momentan ist das echt schwierig, sich für einen PC-Monitor zu entscheiden, weil es sehr, sehr viele Variablen gibt. Du hast sehr, sehr. Es gibt nicht dieses eine Richtige. Es gibt hier ist das gut, hier ist das gut, hier ist das gut, hier ist das gut. Und jetzt sag, was dir am wichtigsten ist. Ist dir lieber wichtig, dass du hohe Frames hast? Ist dir wichtig, dass das Bild maximal scharf ist? Ist dir wichtig, dass die Farben perfekt sind? Gibt es halt nicht so dieses eine Richtige. Und deswegen momentan überlege ich an dem XL2720 von BenQ, der hat 1920 als Auflösung und ist halt momentan unter professionellen Gamern der absolut beliebteste Monitor, der auch bei allen Turnieren eingesetzt wird.
Was willst du dann damit?
bei allen hochklassigen Events, der ist halt der ist momentan das Nonplusultra der Gaming-Monitore. Und ist halt so, deswegen die Überlegung kostet 397 bei
27 Zoll.
27 Zoll. Hat halt ultra kurze Latenz und Reaktionszeit ist wirklich da momentan das absolute Top.
Und Auflösung?
1920.
Also Full HD. Mhm.
Genau.
Ich hatte ja auch lange geguckt gehabt, bis ich mich dann, weil ich konnte keinen Monitor finden, der gepasst hat, und dann habe ich mir einfach diesen Fernseher geschossen dann da. Der auch echt preislich dann ganz, ganz okay war. Weil der eben noch ein bisschen größer ist und zum Konsole zocken ist er jetzt eigentlich also echt top. Aber ich kenne diese Problematik. Daher.
Es gibt halt wirklich nicht dieses eine richtige, sondern man muss sich entscheiden, was ist einem wichtig.
Es gibt den einen, den du haben möchtest, der funktioniert aber leider nicht gescheit. Wäre halt ein Thunderbolt-Display gewesen, ne? Aber das Thunderbolt-Display macht wohl auch, nee, selbst das. Das Thunderbolt-Display, glaube ich, das kann es gar nicht mehr. Und das Cinema-Display, da kannst du ja theoretisch über so einen Adapter auch ein HDMI-Signal dran anschließen. Aber da ist dann, Apple ist ja nicht so offen, leider. Macht der halt nur 720p. Und dann brauche ich es erst recht nicht.
Mhm.
Naja, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Deswegen ich auch noch keinen Apple-Fernseher in naher Zukunft sehe, weil ein Fernseher, der geschlossen ist, funktioniert halt gar nicht. Leider. Ja. Du hast aber da noch eine Sache aufgeschrieben, Mario, die du gekauft hast. Einen Drucker.
Ja, unser Drucker war ja kaputt. Und jetzt habe ich hier so ein Multifunktionsgerät gekauft von Canon. Einziger Nachteil ist, der war jetzt relativ günstig, aber wenn ich mal Patronen nachkaufe, dann kosten die genauso viele wie der Drucker so ungefähr.
Ist ja normal.
Also hat jetzt weniger als 100 Euro gekostet. Und, aber dafür wundert man sich halt, was da alles drum und dran ist. Also auch so ein bisschen mit diesem In-App-Käufen quasi vergleichbar, das Geschäftsmodell scheinbar. Aber das, worum ich es aufgeschrieben habe, ist, weil ich bin eigentlich, finde ich Drucken immer ätzend und hast du eigentlich alles, was so mit Drucker zu tun hat. Aber jetzt zum ersten Mal hat es mir Spaß gemacht, was zu drucken, weil ich wirklich aus dem iPhone raus irgendwie eine E-Mail hatte, wo eine PDF-Anlage war, die ich irgendwie ausdrucken musste und unterschreiben musste. Und die konnte ich dann via AirPrint direkt von der E-Mail heraus, also aus dem iPhone heraus, ausdrucken und das fand ich immer total cool.
Ist das hier original AirPrint oder ist das ein, brauchst du so eine spezielle App noch dafür? Also wirklich Apple AirPrint?
Ja,
oder?
Ich konnte direkt von der E-Mail über AirPrint dann.
Das heißt, ich müsste jetzt
ja hier auch. Du müsstest den auch finden. Ich weiß nur nicht, ob der, wenn der aus ist, ob der dann auch gefunden wird. Dann gehst du auf, also gehst auf Druck und dann Geräte und dann
klickst
du
das nochmal an. Ich suche gerade nach Druckern.
Es könnte sein, dass der aus ist.
Ah, keine AirPrint-Drucker
gefunden. So
aber du kannst wirklich aus dem Safari share und dann drucken. Das ist ja genial.
Das finde ich schon total cool. Was ich auch lustig finde, ist halt, man kann eben auch über eine App von Ken kann man auch was einscannen. Das heißt, ich lege das Blatt dann da drauf, drücke dann an dem iPad oder iPhone, was auch immer, dann auf Scannen und dann scannt er halt das Blatt ein und ich habe es dann in meinem iPhone oder iPad oder was auch immer. Finde ich auch ganz cool.
Und WLAN hat er auch. Ich überlege mir mal, irgendwas war noch bei mir. Also ich habe ja nach wie vor bei mir das Problem, dass mein Drucker nur druckt, wenn ich das alte Legacy 2,4 Gigahertz LAN. Ach genau, hat er 5 Gigahertz LAN?
Das weiß ich nicht. Ich habe unten habe ich ja beides oder 2,4 nur. Ich glaub, nee, unten habe ich ja nur 2,4. Und schön war halt, dass er auch, dass er sich halt mit WPS, heißt es WPS, diese Taste?
Mhm. Ja, oder? Ja.
Dass er sich damit verbindet. Das war eigentlich ganz praktisch. Da musste ich das lange WLAN-Passwort nicht eingeben. Und dann konnte halt da softwareseitig sagen, er soll das machen. Und habe es dann an einem Router auch gemacht, entsprechend. Und dann waren sie miteinander verbunden.
Ein Einzelblatteinzug? Der Scanner oder nur
ein. Nee, da hat oben so ein Fach. Und da kannst du auch mehrere Blätter drauflegen. Also das finde ich auch ganz gut. Das ist mir auch wichtig.
Das fehlt mir bei meinem nämlich auch noch.
Ja. Das ist ganz schön.
Aber ich weiß gar nicht, ob ich. Ich hatte halt auch mal geschaut. Ich glaube, es war auch ein Canon, den ich dann hatte. Allerdings mit eben Einzelpatronen, weil
ja.
Melanie druckt halt so viel.
Da lohnt sich das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch überlegt, sollte jetzt, ich hätte jetzt auch für, ich weiß nicht, 160 oder so, dann hätte er schon Einzelpatronen gehabt, die jetzt auch nicht wirklich billig sind, die Einzelpatronen, aber natürlich so ein Kombi, also da ist jetzt eine schwarze und eine so ein Kombi für alle Farben drin, ist natürlich total daneben. Ja. Aber wir drucken eigentlich wirklich wenig und ab und zu mal kommt Thierry mal auf die Idee, irgendwie sich für irgendwelche speziellen Anlässe, Geburtstag, Hochzeit, sonst irgendwie ganz viel zu drucken. Und dann ist halt die Überlegung, ob man dann nicht besser sagt, komm, ich gehe zum DM-Markt oder sonst irgendwo hin oder mach das online bei irgendwem und druck mir da die Bilder aus. Die sehen ja auch meistens dann besser aus, als wenn ich die lokal jetzt in meinem Drucker drucke.
Wir haben jetzt so, siehst du auch auf dem Druck da von dem Gutschein, der, also irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ich weiß halt nicht, was es ist. Die ersten waren komplett grün und ich habe das dann dreimal ausgedruckt und dann wurde es immerhin schon ein bisschen gelb. Aber da ist irgendwie immer noch sowas. Allerdings ist auch da gerade die Schwarzpatrone leer gewesen, die große.
Ist ja immer ätzend,
von daher ist es immer so dann, wenn man mal...
Ja, genau. Vor allem,
bei mir ist halt immer, wenn ich mal was drucken muss. Es ist ja eigentlich immer noch mein Drucker. Ja? Und immer, wenn ich mal was drucken muss, ist entweder kein Papier mehr da. Wir erinnern uns, als wir zur Gamescom gefahren sind. Da habe ich dann auf Rückseiten von irgendwelchen Rechnungen die Gamescom-Dinge ausgedruckt.
Ja.
Ich meine, dann habe ich stattdessen Bastian angerufen, gesagt, Bastian, du musst das noch eben schnell ausdrucken. Ich habe keine Patrone in meinem Drucker.
Aber so, ich hatte Tinte, aber kein Papier. Und ich hatte keine Tinte, aber Papier. Also, und du hattest.
Weil wenn es umgekehrt gewesen wäre, wäre noch easy gewesen, hätte ich einfach Papier mitgenommen. Mm. Aber so war halt auch genau falsch rum.
Ja, das ist echt
die Verteilung von Papier und Tinte. Naja, auf jeden Fall haben wir nämlich aber auch da jetzt so komische GH-Patronen mal gekauft. Weil die nämlich nur ein Viertel von den Canon-Patronen kosten.
Ja.
Ich meine, es mag jetzt vielleicht auch sogar daran liegen, aber es sieht jetzt dann trotzdem eigentlich noch so aus, dass man das, außer diesen Streifen.
Nicht gedacht, wir haben jetzt nicht,
wenn die Streifen jetzt auch weg sind.
Die grünen Streifen sind schon aufgefallen.
Ich weiß halt nicht, woran es jetzt liegt, weil erst war auch alles grün.
Also, ja, bei dem alten Druck habe ich das auch gemacht, das ist ja irgendwann mal so.
Aber einfach der Preisunterschied, der ist halt so enorm, eben weil Melanie alle zwei Monate so eine Ladung da durchjagt, ne? Mhm. Vielleicht wird sich für sie auch sogar ein, wisst ihr, wie teuer jetzt so Farblaserdrucker im Moment sind?
Die kriegst du schon ab 300 Euro vernünftig.
Und macht das Sinn für nicht ganz so viel Drucker? Nee, sie druckt ja viel.
Ich weiß nicht.
Also es ist... ich mache ja für die IHK relativ viel auch und da überlege ich jetzt auch mit Laserdrucker zu, weil das einfach einen Riesenunterschied macht. Das ist halt...
Machst du jetzt wieder was?
Ja, das ist so viel angenehmer, wenn du einfach mal eben schnell so ein paar Drucker dadurch jagen kannst. Ich glaube, der 2000er von HP ist ein Laserdrucker.
Weil ich hätte halt, wenn, dann auch 200, wieder so ein Multifunktionsgerät haben wollen. Okay, ja.
Für 300 kriegst du schon was Vernünftiges.
Jetzt die Frage halt, was kosten die Kartuschen dann, ne?
Ja, aber sie müssen ja weniger kosten als die Patronen, oder nicht? In Summe dann. War das nicht so? Dass man eigentlich sagt, dass du hast beim Drucker halt, du zahlst zwar erstmal mehr.
Hier, die kosten 100 Euro so ein Set. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie viel Blatt macht man damit, ja, ne?
Hm. Und wie ungesund ist das?
Der Feinstaub, der da rauskommt. Ja, ich glaube nicht, dass das wegzudiskutieren ist.
Hm.
Da bei euch steht ja direkt im Arbeitszimmer, ne, wo ihr dann auf ihr seid.
Ja, klar.
Ich meine, die haben ja alle grüne Engel und oder blaue Engel und Unbedenklichkeitsbescheinigung und sonst irgendwas, aber ein bisschen Paranoia gehört dazu.
Ja. Auch das ganze Funkgedöns, das ist ja auch auf Dauer, denkt man sich da auch mal.
Thorsten, was ist los mit dir?
Ja, ja.
Oh.
Nicht. Das war jetzt eher eine Anspielung auf dich.
Ach wenn, so, ich hab schon gedacht, du meinst es ernst.
Wenn ich da
ja, wenn ich
im Arbeitszimmer sitze, die Funkkopfhörer auf, das HDMI-Signal drahtlos ins Zimmer kommt und neben mir der WLAN-Router.
Neben dir noch und noch das Handy und der WLAN-Router.
Ja, wobei den WLAN-Router im Arbeitszimmer habe ich ja immer aus. Außer wenn ich drucke, dann muss ich den ja vorher anmachen. Ansonsten habe ich ja auch wie du ein Kabel und dann nur da, wo man es braucht. Ja.
Okay. Haben wir noch?
Aber warum hast du den denn jetzt aus? Ich hätte jetzt ja gerne da mal was hingedruckt. Das Gute ist ja, dass ich das jetzt weiß. Das heißt, ich werde jetzt öfter mal einfach nachts hier vorbeifahren, hoffen, dass der Drucker an ist und dann eine kleine Botschaft hinterlassen. Das ist ja eigentlich eh der beste Streich, den man jemandem spielen
kann. Genau, du musst einfach aus der Luca rauskommen lassen mit, du denkst, es ist ein Geheimnis, aber wir wissen es. Ja. Wir wissen es. Dass das einfach nur so aus der Luca rauskommt.
Ich meine, es geht ja wirklich nur, wenn du das WLAN-Passwort hast. Also im Netz drin bist.
Ja, beziehungsweise wenn man sich da rein schleichen kann irgendwie.
Mhm.
Also jeder, der schon mal sein eigenes WLAN-Passwort vergessen hatte vor 2 Jahren, also mittlerweile mit WPA 2 ist es nicht, WPA 2 oder? Ja, das neue ist WPA und das alte ist WEP, oder? Umgekehrt. Hier, Mr. IHK-Kurs.
Moment, was heißt, welche Reihenfolge hattest du jetzt?
Ich habe gesagt, das neue ist WPA oder WPA 2 und das alte war WEP.
WEP ist das alte. WEP ist das alte, gut, genau.
Auf jeden Fall eben zu Zeiten, wo es noch WEP gab, haben wir das ja vielleicht alle mal probiert, uns ins eigene WLAN, weil wir das Passwort selber vergessen hatten und so, ne? Und das ging ja wirklich mit diesen Tools erstaunlich gut und schnell.
Innerhalb von einer Minute.
Mhm. Und von daher, da wäre natürlich, wenn jemand dann noch so ein WLAN irgendwo hat, dann könnte man
und dann noch den AirPrint-Drucker, dann
noch einen ist der netzwerkfähigen Drucker, dann könnte man was Lustiges machen.
Mhm.
Naja, mir ist neulich an meinem iPad und meinem iPhone, ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war, genau, auf dem iPad ist mir aufgefallen, dass die Siri da eine andere Stimme hatte plötzlich. Mit iOS 7. Aber auf meinem iPhone, was ja schon mit iOS 7 ausgeliefert wurde, diese Stimme nicht war. Und dann habe ich mich da einen ganzen Abend mit der Stimme von Siri beschäftigt und ich war nachher auch völlig paranoid, ob die sich jetzt gleich oder anders oder sonst wie anhören und konnte den Unterschied auch nachher nicht kaum noch irgendwie dann immer erkennen. Aber es ist so, dass Siri mit iOS 7 eine neue Stimme bekommen hat. Und zwar eine bessere Stimme. Weil vorher hat man nur gehört, sie hat eine neue Stimme, die sich aber noch mehr nach Computer anhörte. Das ist aber wohl nur so eine Platzhalterstimme gewesen. Das heißt, die eigentliche Stimme sollte irgendwie irgendwann nachgeladen werden. Was aber nicht immer funktioniert. Ich mache nochmal einmal hier die...
Hatten wir nicht letztes Mal schon darüber
gesprochen? Da haben wir nur selber drüber gesprochen. Das haben wir aber nicht on-air gemacht.
Doch, das war auch on-air.
Haben Nein. wir auch schon drüber gesprochen.
War das so?
Ja. Letzte Folge.
Verdammt, aber wir haben es nicht.
Aber wir haben nicht, vielleicht noch nicht deine Resultate, weil wir waren letztes Mal noch ein bisschen unsicher und konnten das noch nicht genau.
Ich glaube, da hören. Haben wir nur vorher oder nachher drüber gesprochen.
Na, da müssen wir die alte Folge nochmal anhören. Ja,
da bin ich auch ziemlich sicher.
Und schneide ich es raus.
Haben. Nein, du schneidest ja sich schon wieder raus. Du weißt ja schon deine ganzen.
Hallo, ich habe gar nichts raus.
Deine ganzen doch nichts. Ergüsse.
Hallo? Nein, dann sage ich jetzt auch nichts mehr dazu.
Da haben wir aber was drüber. Mich interessiert, was du hier aufgeschrieben hast. Skitch ist wieder okay. Was bezieht sich jetzt auf Mac?
Die Mac-App kann man wieder nehmen. Die war eine Zeit lang, da musste man ja immer diese uralte Version
nehmen. In Evernote war ja immer, ne?
Genau, die war aber super nervig.
Ja, genau. Und
dann hat man stattdessen konnte man die Legacy-Version noch laden. Aber die Legacy-Version läuft unter Mavericks nicht mehr richtig, stürzt bei mir mal ab. Und jetzt kann man aber diese Version, die es da gibt, die kann man jetzt wieder nehmen, die nervt nicht mehr ganz so doll.
Die will auch nicht mehr.
Ja, die fragt noch einmal, glaube ich, oder so, aber. Also die kann man jetzt, ach guck mal, du hast es ja schon installiert auch. Du nimmst dir also eh schon die neueste Version.
Das, ja, wahrscheinlich habe ich die dann geupdatet, aber ich benutze die nicht mehr.
Na, sag mal, los geht's. Also eigentlich nervt der jetzt nicht mehr. Du hast halt da jetzt immer nur noch, da kannst du ja mal zumachen. Jetzt sagst du oben, da ist ja das Skitch-Symbol, das neue. Jetzt sagst du hier, whatever.
Toll.
Und der nervt halt schön. Nicht mehr. Du kannst, also es gibt irgendwo noch eine Möglichkeit, hier nach Evernote zu sharen. Und dann nervt er natürlich, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, aber es ist.
Wäre ja nicht so schlimm. Ich meine, ich habe mich ja angemeldet, aber ich wollte halt nicht, weil der letzte Mal das ja so, dass der immer dann direkt in Evernote das speichern wollte. Und wenn ich
genau, jetzt hast du oben nur anmelden mache, und speichern hast du jetzt oben.
Habe ich das jetzt nicht Link. Bei Evernote automatisch, ja. Ne?
Du bist sogar eh Evernote-Nutzer, ne? Vielleicht überhaupt, was ist Skitch? Skitch ist so eine Screen, Capture-Software auf dem Mac, die eigentlich ziemlich cool ist. Vor allen Dingen das Coolste ist, dass du auch direkt da raus per Drag-and-Drop in irgendein Messenger rein unten das Bild ja ziehen kannst. Und dann hast du ja direkt ein PNG rausgemacht, ohne dass du das jetzt irgendwo hin speichern musst und so. Und das schafft es auch ganz gut, immer den Dateinamen zu raten. Also in dem Fall auch. Du hast ja einfach nur einen kleinen Screenshot gemacht, aber er rafft, dass es wohl AppleStore.png heißen sollte, weil du ja gerade aus dem App Store
das ist ja cool.
PNG heißen sollte.
Ganz schlauer.
Das funktioniert schon ganz gut. Also eben weil diese Legacy-Version, die gibt es zum einen nicht mehr offiziell auf der Seite von Evernote zum Laden. Ja, da geht es natürlich nicht rein.
Ich wollte es jetzt gerade mal ausprobieren, damit ich jetzt in den Hangout das Ding da reinkriege. Genau,
das ist ja immer noch der Grund, warum ich Hangout nicht so mag, weil das funktioniert nach wie vor nicht. Da muss es immer noch erst zwischenspeichern und dann nervig da reinknallen. Genau, aber deswegen hatte ich immer mal geschrieben, Skitch ist wieder okay, weil bei mir immer die Legacy-Version abgestürzt war und dann habe ich mir die neue halt angeschaut und die war jetzt durchaus zu verwenden wieder.
Mhm, ja, ist ja schön. Würde ich auch wieder öfter nutzen, vielleicht.
Und wir haben noch gar nicht über Videospiele gesprochen.
Ja, das ist heute die erste Folge. Das komplett ja gar nicht. Ohne Videospiele.
Was du, Paul, oder? Was sagst du dazu, Bastian?
Wir sind ja noch nicht bei Kentia schon
angekommen. Ach so, okay. Wollen wir dann da mal hinwechseln? Wer möchte denn anfangen?
Basti, dann fang du mal an. Du hast was über Videospiele.
Ja, mein kennt ihr
schon. Kann Mario noch kurz überlegen. Ach nee, er hat ja schon
reingeschrieben.
Ja, stimmt.
Mein kennt ihr schon ist mehr sowas, ich habe mich nie dafür interessiert und dann auf einmal jetzt eine Epiphanie gehabt. Fange ich erstmal so an. Ich habe jetzt lange Zeit Urlaub gehabt und da hatte ich eine kleine Echtzeitstrategiephase entwickelt. Und zwar habe ich vorher StarCraft 2, Wings of Liberty, das ist der erste Teil von StarCraft 2, ist eine Trilogie. Der kam 2010 raus. Ich habe das damals direkt gekauft und auch gespielt und habe so bis Mission 9 ungefähr gespielt. Von
Welches war die Mission, die bei Nacht war?
Da gibt es mehrere.
Die erste, die bei Nacht war?
Boah, das war auch auf jeden Fall innerhalb der ersten 10, aber welche genau kann ich jetzt nicht sagen.
Aber auf jeden Fall, der hatte ich auf jeden Fall gespielt.
Die ersten 10 hatte ich gespielt. Und aber Echtzeitstrategie war halt nie so richtig mein Fall und beziehungsweise Age of Empires früher mal, aber. Und hatte ich mir zwischendurch aber auch Heart of the Swarm zusätzlich gekauft, obwohl ich Wings of Liberty liegen gelassen habe und auch wusste, ich will erst Wings of Liberty durchspielen. Und dann hat es mich jetzt aber dann doch irgendwie gepackt, weil ich die Story auch erleben wollte. Und dann habe ich am Stück, weil es wirklich so gut war, erst Wings of Liberty durchgespielt, dann Heart of the Swarm durchgespielt. Und dann habe ich gemerkt, Echtzeitstrategie macht mir gerade so einen Spaß. Da habe ich dann gleich Warcraft 3 auch nochmal, obwohl ich schon mal durchgespielt hatte, komplett durchgespielt. Und Frozen Throne gekauft und auch bis zur Hälfte durchgespielt. Was ziemlich viel Echtzeitstrategie war. Und jetzt komme ich zu meinem Kennt ihr schon. Und das Kennt ihr schon ist die WCS. WCS ist die World Championship of StarCraft. Und das ist wcs.battle.net ist die Adresse davon. Früher war das so bei StarCraft 1, war das ja so, dass das in Korea ein riesengroßer Hype war und auch im Fernsehen übertragen wurde und richtige Superstars es in Korea gibt. Und in das ist aber jetzt mit StarCraft 2 auch natürlich weltweit immer weiter nach vorne gerückt, E-Sports. Und mittlerweile gibt es da drei Divisionen, einmal Europa, einmal Amerika und Asien. Was ich aber das Interessante daran finde, ist, mittlerweile ist das wirklich sehr, sehr professionell geworden. Also mittlerweile hast du das wirklich, wenn du dir das anguckst, sind das professionelle, auch Vollzeit tätige amerikanische Moderatoren. Du hast Leute, die speziell dafür zuständig sind, die Kameraführung zu übernehmen, beziehungsweise halt zu verfolgen, was gerade wo auf der Karte passiert. Und es ist unheimlich spannend, sich das anzugucken, wenn das jetzt ein professionelles Match ist, wo wirklich die oberste Liga spielt. Jetzt, ich gucke mir da keine Spiele an,
die. Also, jetzt, ich habe es jetzt so verstanden. Du kannst jetzt hier aus der WCS Battle.net, kannst du dir jetzt professionelle Spiele ansehen, die jetzt moderiert werden auch.
Genau, noch, die werden halt genauso wie ein Fußballspiel oder wie American Football oder so. Hast du da zwei Kommentatoren, die auch erzählen, was da jetzt gerade so passiert, warum das wie wo passiert. Der Großteil der berühmten Spieler ist immer noch südkoreanisch, also bei den Grand Finals, die jedes Mal auf der BlizzCon stattfinden, sind halt die 16 besten Spieler der Welt eingeladen und das waren dieses Jahr oder letztes Jahr 2013 waren das 15 Südkoreaner und ein Schwede. Okay. Also es ist immer noch so, dass Südkorea da sehr, sehr führend ist. Aber es ist, ich habe das am Anfang halt immer so belächelt, als ich das gehört habe mit StarCraft 1 in Südkorea und dass das da, dass die wie Superstars da gehandelt werden. Mhm. Und jetzt, wo ich mich mal ein bisschen stärker mit beschäftigt habe und wirklich mindestens, das ist jetzt ein mindestens, ich glaube, es war ein bisschen mehr, aber mindestens 10 bis 15 Stunden Footage mir davon mal angeguckt habe, um das wirklich einschätzen zu können. Es ist wirklich unheimlich interessant, was da für Strategien hinterstecken und was wie du merkst, wie die Gegner aufeinander reagieren, wie der eine, also wie es für jede Rasse da auch, was weiß ich, 20, 30 verschiedene Strategien gibt, die alle funktionieren können und die sich wirklich dann gegenseitig dementsprechend ausspielen müssen und gucken muss, welche Strategie nimmt er, was ist die Konterstrategie, also ob sie offensiv spielen oder eher reagieren.
Und kommst du nicht total denn dazu, zu einem Punkt schnell, dass du sagst, auch jetzt will ich auch spielen? Also ist das nicht so?
Die Sache ist, ja, man kommt da zu einem Punkt, dass man selber spielen will, aber wenn du dir anguckst, wie diese Leute spielen, die arbeiten, die Regeln,
dann ist schnell vorbei,
also was du niemals machen darfst, also was einfach auch, da wird dir schlecht bei schon fast, dir das aus der First-Person-Perspektive angucken. Guck dir niemals einen professionellen StarCraft-Spiel aus der First-Person-Perspektive an, weil die machen in normalen Phasen des Spiels 250, in richtig hektischen Phasen des Spiels bis zu 400 APM, also Aktionen pro Minute.
First-Person meinst du jetzt den Screen von den Spielern?
Genau, dass du siehst, was die sehen. Und du siehst halt wirklich, das ist, ich habe letztes Mal so gedacht, Thorsten wäre hyperaktiv, als ich gesehen habe, wie er bei diesem Ork-Spiel rumgeklickt hat. Das ist nichts.
Ich mache einfach nur 400 APM. Ja.
Das ist hyperaktiv sein. Also das, was die machen, du siehst wirklich, das blitzt hin und her und der Monitor fliegt hin und her. Du siehst kaum, was die machen. Also die Reaktionen, die machen, sind schneller als die Bildwiederholrate. Mhm. Du siehst überhaupt nicht richtig, was die machen. Und aber wenn das halt so kommentiert ist und du halt die gesamte Karte ist aufgedeckt, du siehst wirklich, der Moderator zeigt mal, was der eine Spieler macht, was der andere macht. Die gehen auf die Taktiken ein, wo du schon an den ersten Gebäuden erkennen kannst, wo wird der sich wahrscheinlich hinentwickeln. Und das ist halt mittlerweile auch wirklich richtig, richtig gut kommentiert. Man sollte schon Englisch gut verstehen und es lohnt sich nicht, also auf Deutsch muss man da gar nicht.
Koreanisch muss man nicht.
Nee, das nicht. Und du musst auch im Deutsch jetzt nicht nach vernünftigen Videos suchen, weil das ist halt Englisch moderiert und aber da auch wirklich mittlerweile auf einem professionellen Standard, den ich sogar schon mit einigen Sportkommentatoren vergleichen würde. Also die haben wirklich da schon einiges drauf mittlerweile. Und noch als Empfehlung dazu, das wäre auch gut, wenn wir das Video vielleicht in den Link setzen, wenn jemand bis jetzt auch gar keine Berührung damit hat, gesagt hat, okay, ich würde mal eine halbe Stunde opfern und mir das einfach mal angucken, dann soll er sich das Spiel von Scarlet gegen Bomber von den Red Bull Battlegrounds, das Spiel 3, angucken. Da werden wir dann den Link noch da reinsetzen. Aber es wirklich,
machen wir das?
Ja, das machen wir.
Ist interessant, dass wir das machen. Da bin ich mal gespannt.
Wirklich hochinteressant und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, kann man da wirklich auch ganz entspannt mal, ich werde das jetzt damit so halten, wie ich es mit dem Super Bowl auch halte. Ich gucke mir in der gesamten Saison nicht ein Footballspiel an, nicht einmal irgendwie was da, wird nie auf die Idee kommen, mir ein Footballspiel, was in der Saison normal läuft, anzugucken. Aber der Super Bowl einmal im Jahr, was das größte Sportevent da ist, das gucke ich mir dann schon an und hier werde ich es genauso halten, dass ich mir.
Und das willst du dann richtig, auch live angucken.
Die richtig großen Turniere oder wenn es wirklich auf der BlizzCon ist, die Endturniere, die will ich mir dann schon angucken, weil es wirklich extrem strategisch, extrem taktisch ist und sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man es echt super spannend verfolgen. Weil es auch wirklich super kommentiert ist. Die ich sag mal, richtig gut, richtig professionell von Atosis oder Apollo so ein kommentiertes Spiel anguckt.
Was mich jetzt hier gerade wundert, hier steht doch jetzt ESL, oder nicht? Das ist doch jetzt European Sport.
Ja, genau. Oder? Es gibt dieses WCS, das ist die World Championship und du kannst WCS-Punkte sammeln, um dann für diese World Championship zugelassen zu sein. Diese WCS-Punkte sammelst du, indem du in europäischen Turnieren, in der ESL oder in asiatischen Turnieren, in der GSL oder in den amerikanischen Turnieren teilnimmst. Und dann kriegt halt der Gewinner, kriegt 750 ECS oder je nachdem, was es für ein Turnier ist, wie groß es ist. Der Gewinner kriegt dann 750 oder 1500 WCS-Punkte, der zweite kriegt dann 450 oder so und nachher am Ende, der die meisten Punkte gesammelt hat, wird halt zu diesen World Championships dann eingeladen, die Top 16 Spieler. Und nur um auch mal so ein Gefühl dafür zu geben, was man da so verdient, was die Spieler so da mitnehmen, der meistverdienende Spieler ist nur auf StarCraft 2 bezogen. Nicht StarCraft 1 mit eingerechnet, sondern nur seitdem es StarCraft 2 gibt, also seit 2010. Der meistverdienende Spieler ist jetzt bei $370.000 bisher. Und der meistverdienende europäische Spieler, das ist Stefano aus Frankreich, der hat jetzt vor kurzem aufgehört und hatte bis dahin 270.000. Normalerweise kriegst du bei so einem Turnier, wenn es große Finale sind, am Ende 20.000 oder $12.000. Und auf der BlizzCon, bei den höchsten Championships, kriegt der Sieger $100.000.
Ordentlich.
Ups. Ja, es sind einige, die da wirklich schon vernünftig. Und wie gesagt,
kannst, du merkst halt wirklich. Entschuldigung, kannst du die Webseite mal wegmachen, weil du hebst gleich ab. Danke.
Und es ist halt wirklich mittlerweile sehr, sehr professionell gemacht. Also wenn man sich das anguckt, die am Anfang musste ich ein bisschen schmunzeln, als da die ganzen Typen, die man so aus dem Stream kennt, die ist auch so typisch wie Spieler aussahen, dann mit Anzug und Krawatte da saßen, das Headset aufhat und sich so wirklich wie Sportkommentatoren so unterhalten haben und so, was hast du dazu, Johnny? Und das war halt wirklich so in diesem Stil. Wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat, dann ist das wirklich hochprofessionell und man lernt sehr, sehr viel über das Spiel, also an taktischen Grundlagen, man hat sehr viel theoretisches Wissen, ähnlich wie es ist, wenn man die ganze Zeit Fußballspiele zuguckt, man weiß genau, wie man am besten Spielzüge gestaltet. Das heißt aber auch längst nicht, dass man das auch selber kann.
Okay.
Aber es ist auf jeden Fall eine dringende Empfehlung, sich das mal anzuschauen, weil es wirklich, also mich hat es gefesselt, nachdem ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe.
Gut, dann mache ich mal als Nächster. Ich höre mich komisch an. Ich habe in letzter Zeit, ist mir bei verschiedenen Einkäufen, die ich auf Amazon getätigt habe, oft aufgefallen, dass wenn ich nochmal geguckt habe, es entweder günstiger geworden ist oder aber auch oftmals sogar teurer geworden ist. Also da sind wirklich sehr, sehr, sehr große Preisschwankungen mittlerweile oftmals zu beobachten bei Amazon. Jetzt eben nicht nur, dass über Z-Shops da irgendwie einer was günstiger anbietet, sondern auch Amazon selber, da wirklich scheinbar stündlich manchmal die Preise irgendwo anpasst. Mhm. Dann habe ich irgendwie mal gesagt, so, da muss es doch bestimmt irgendwas geben. Also auch erstmal witzig, dass ich so lange gebraucht habe, bis ich drauf gekommen bin, dass es da vielleicht was gibt, mit dem man einfach auch diese Preise beobachten kann und eben dann vielleicht informiert wird, wenn irgendein Artikel, den man so auf der Wunschliste hat, mal deutlich günstiger geworden ist. Und als erstes hatte ich eine Mac-App gefunden dafür, die aber in der kostenlosen Version so ein bisschen eingeschränkt war, dass man halt nicht unendlich viele Artikel beobachten konnte und natürlich sie dann dir nur, wenn du an deinem Rechner zu Hause sitzt, was bringt, weil dann poppt halt einfach hier das Ding oben auf und er guckt dann auch nur alle paar Stunden mal nach und sowas. Und da habe ich mich schon total gefeiert, dass ich das gefunden habe, dass ich so daran gedacht habe, dass es da vielleicht so eine App geben könnte für. Und irgendwann sagte im Büro jemand, ja, das habe ich auch auf BBBB irgendwie schon eingetragen, als ich dem irgendwas gesagt habe, ob er das dass er sich das mal kaufen könnte. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist das denn für eine Seite? Und bin dann auf die Seite gegangen. Also die Seite heißt snip-me.de. Und ist im Prinzip eine so eine Preisbeobachtungsseite für Amazon-Artikel. Jetzt hat mich der Mario wieder rausgeschmissen, aber schon. Nee, passt schon, dann zeig du's. Achso, Entschuldigung, mein iPad ist ausgegangen. Ach ja. Genau, jedenfalls kannst du hier einfach die Produkte eintragen, die du gerne beobachten möchtest und kannst dann halt sehen, wie sich der Preis entwickelt. Und kriegst dann auch eine E-Mail-Benachrichtigung ab einem bestimmten Wunschpreis nach dem Motto, da wäre ich jetzt bereit, so und so viel zu bezahlen. Und dann sagt er dir, alles klar, jetzt ist er da. Und cool ist halt, du kannst auch dann zum Beispiel deinen kompletten Wunschzettel importieren. Und dann beobachtet er die für dich. Und schickt dir da wahrscheinlich dann regelmäßig irgendwie was. Also das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Es gibt halt entsprechende Plugins für die meistverwendeten Browser. Also sprich alles außer Internet Explorer. Und dann kann man da halt einfach, wenn man auf Amazon-Seite
ist. Für die Wunschliste, für den Import.
Nee, sondern einfach bei jeder Seite, die du dann.
Ach so, dann klickst du drauf und dann.
Klickst du oben drauf nach dem Motto, das möchte ich jetzt da in meinen SnipMe-Account übertragen.
Und der SnipMe-Account, ist das mit Anmeldung dann oder schreibst du jetzt mal deine E-Mail da rein?
Also ich glaube, du kannst. Erstmal, wie finanziert sich das? Das ist natürlich auch total genial. Weswegen mich auch wieder ärgert, dass man da nicht früher dran gekommen ist. Es gibt ja diese
Affiliate. Man dann auf die Amazon-Klick dann, ne?
Ja, genau. Also diese Affiliate-Links, die es ja da gibt und einfach alles, was du dann kaufst darüber, kriegt der Typ einfach die Provision für.
Ja,
der
dann netterweise.
Ja, ne? Also ist ja cool. Ist ja cool, ne? Im Endeffekt, du zahlst nicht drauf. Das scheint ein Geschäftsmodell zu sein, weswegen ich jetzt auch keine Angst hätte, mich da mit meinem Facebook-Account einzuloggen oder sowas. Wobei, wer einen Facebook-Account hat, kann sowieso keine Angst mehr vor irgendwas haben, aber oder da jetzt meine E-Mail-Adresse anzugeben, weil du natürlich schon sehr viel von dir preisgibst. Also, wenn ich jetzt da 10 Sachen beobachte und meine E-Mail-Adresse dazu hinterlege, weiß natürlich jemand schon auch, okay, diese E-Mail-Adresse scheint sich für Spielekonsolen zu interessieren, was ja schon für Werbemails vielleicht interessant sein könnte, ne? Aber eben, da kann man ein Geschäftsmodell durchaus erkennen, weswegen das bestimmt eine tolle Sache ist. Und was eben noch nebenbei dann auch ist, ist, wenn du jetzt einen Artikel neu hinzufügst, weil ich weiß nicht, ob es einfach nur ist, weil so viele Leute schon so viel beobachten oder ob sie fast wirklich einfach die komplette Amazon-Datenbank da abscannen, aber du findest halt zu so ziemlich fast jedem Artikel halt auch schon eine Historie.
Oder das ist ja auch interessant.
Sehen kannst.
Da kann man sehen, verändert sich der Preis oder nicht. Oder
genau,
ist
oder ist jetzt. Genau.
Unterliegen oder
ist der jetzt immer 500 Euro, dann brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Also, das scheint. Ich habe jetzt auch nicht so lange recherchiert. Das war jetzt halt, wie gesagt, ich habe diese eine App gefunden, die aber in der kostenlosen Version so ein bisschen eingeschränkt war. Obwohl der Typ natürlich viel Geld damit verdienen könnte, wenn man einfach die Links nachher klickt. Ja, und eben diese Webseite. Es gibt mit Sicherheit noch hunderte davon oder Dutzende zumindest, weil es ja einfach ein gutes Geschäftsmodell ist. Ich kann jetzt ja mal hier nach diesem, was war das, dieser Sennheiser?
Sennheiser 363D. 363D.
Hat er aber was Falsches übernommen oben.
Oh, ja. Autokorrektor for the win. Sennheiser.
Mhm. So.
Da haben wir ihn schon. Der obere, ne?
Mhm.
Der bei 226 liegt. Und da siehst du jetzt, dass der vor kurzem noch deutlich, was heißt deutlich?
Mhm.
Ne, Moment. Wenn der doch jetzt 226, ja, aber ist der... Ist ja
jetzt super günstig quasi, ne?
Ach, das geht nach links raus, okay, ja.
Geht nach links raus. Fängt doch links an, geht nach rechts, oder?
Aber dann wäre der Preis jetzt ja höher als...
Ach so, der letzte ist ja höher. Aber nach links raus... 1.11., 1.1., 1.3., 1.5.
Das ist irgendwie interessant, dass der Preis nicht zu der Grafik passt, worüber wir uns gerade hier wundern. Naja. Man sieht irgendeine Grafik, was auch immer sie jetzt zu bedeuten hat.
Zuletzt geprüft 22.08.2013. Beginn der Aufzeichnung 2012.
Ja, so, die Grafik passt aber so 22.08.2013.
Ja, dann ist es vielleicht einfach nur wirklich, dass sie nur, solange das einer beobachtet hat, das dann getrackt haben.
Mhm.
Und zur Zeit einfach ist keiner beobachtet. Dann muss man halt schon noch Glück haben. Also der Preis stimmt auf jeden Fall, den sie anzeigen. Aber die Historie stimmt dann eben nicht. Wobei an der Historie könntest du jetzt schon sehen, dass er tendenziell gerade recht günstig ist, weil er sonst immer so um 250 Euro gekostet hat.
Ja.
Solange er noch überwacht wurde bis 20.08. oder 22.08.2013.
Ja, wahrscheinlich ist es der oben der durchgestrichene Standardpreis, ne? 248 irgendwas.
Genau. Dann war er eine Zeit lang sogar da drüber. Sehr interessant ist. Und jetzt ist er halt eben für den Preis zu haben.
Zuschlagen.
Ja, genau. Du kannst zuschlagen.
Ich finde es halt sehr interessant, weil ich vor 2 Wochen ungefähr noch drüber nachgedacht habe, dass man bei einigen anderen Webseiten immer so einen Preistrend hatte. Der einen, gerade bei, ich kenne das halt von hardwareversand.de oder von irgendwelchen, ich glaube bei Alternate gab es das auch mal, bei so, wo du Hardware-Teile kaufst, dass dann so ein Preistrend war, wo du gesehen hast, wie sie dir Mindfactory.
Das sind aber eher so Preisvergleichsseiten gewesen, aber oder?
Bei Mindfactory war das auch, bei dem Shop.
Okay.
Mindfactory hatte das auch, ich weiß nicht, ob sie es heute noch haben, aber die hatten das auf jeden Fall lange Zeit, dass du sehen konntest, wie sich der Preis entwickelt hat. Da habe ich gedacht, das wäre bei Amazon so praktisch, wenn man mal wüsste, wie sich der Preis entwickelt hat, oder wenn man mal wüsste, ob der Preis schwankt oder nicht.
Mhm.
Und das hilft ja dann dabei schon ziemlich weiter.
Also www.snip-me.de auf jeden Fall mal auschecken. Ich werde es jetzt auch mal nutzen und dann können wir ja demnächst nochmal, falls uns noch ein Haken auffällt, falls wir noch ein Haar in der Suppe finden, das nachher nochmal ankreiden. Aber im Moment sieht es erstmal ganz cool aus.
Mhm. Ja, ich habe auch noch einen, kennt ihr schon.
Dann mirror dich mal wieder.
Es ist jetzt auch nichts Aktuelles. Und es ist jetzt auch nur für die Leute, die Foursquare nutzen. Foursquare ist ja so ein Check.
Wurden die nicht von irgendwas Dienst gekauft?
Von für Orte, wo man mal war. Und da gibt es jetzt hier deforsquare.com/timemachine, diese sogenannte Time Machine, was ich ganz schön finde, was ich immer mal ausprobieren wollte und das jetzt gestern mal ausprobiert habe, wo man halt sehen kann, wo war ich mal und dann so ein bisschen da so durchblättern kann. Also hier jetzt sieht man irgendwie, ich war irgendwann mal in der Skihalle Neuss, ich war 2010 und dann war ich im Rhein-Energiestadion in Köln und man sieht dann immer so diese Entfernung, allerdings in Meilen hier angegeben und man kann sich dann wunderschön irgendwie da durchklicken und so ein bisschen so dran erinnern, ach guck mal, da warst du mal und Es ist eigentlich so eine ganz schöne Reise in die Vergangenheit, um nochmal irgendwie so alte Sachen zu sehen. Das wäre mein Kind ja schon in der Woche.
Zeig nochmal einmal, wie sieht das denn da, also auf einer Karte sieht man das jetzt nicht, sondern...
Man kann auch irgendwas auf der Karte sehen, ne, mal History, aber dann ist das so ein bisschen...
Ja, das ist das zum Beispiel ja, das schon, jetzt man auch mal so sieht.
Das ist ja jetzt quasi nur jetzt, das ist jetzt nicht die diese Time Machine. Hier können wir nochmal gucken, ich glaube, da gibt es auch so einen Schnelllaufmodus, es geht aber irgendwie so schnell. Da sieht man irgendwie verschiedene, also das war jetzt ein bisschen, ist halt irgendwie ein bisschen sehr schnell.
Okay.
Aber man kann es eben auch so einzeln durchklicken und man sieht dann immer, wo man war.
Ich hatte ja mal anhand von den Geotext, die in den Fotos drin sind, einfach mal so eine Deutschlandkarte mir angeguckt, wo ich mit dem iPhone Fotos gemacht habe.
Ja, das ist ja auch,
halt auch cool. Irgendwie interessant gewesen.
Mhm.
Dazu übrigens eine ganz interessante Randstatistik, die ich gestern oder vorgestern gehört habe. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2014 20% der Bilder, die, also 20% sämtlicher Fotografien, die gemacht werden, auch auf Facebook hochgeladen werden. Also 20% sämtlicher Fotografien werden auf Facebook später landen.
Ja, das ist schon eine Menge, ne? Ich hatte ja jetzt heute noch diesen Artikel gelesen auf Facebook über den einen der unter 30 ist, junger Mann in Psychiatrie eingewiesen, weil er keinen Facebook-Account hat. Das ist ja auch so eine schlimme Geschichte.
Du musst jetzt aber dabei sagen, wo du ihn, also von wem du ihn gelesen hast, bitte, ja?
Der Postillon. Nach wie vor immer eine Leseempfehlung.
Dann müsste ich ja auch eingewiesen werden.
Ja, das solltest du dir mal genau durchgucken.
Aber wäre der Patient über 30 gewesen, ja, dann hätten wir ihn nicht aufgenommen.
Hier also haben
von
sie
daher,
noch mal
du
so
hast eine Ausrede. Ja, über 30.
Sondern nur keinen. Beobachtet.
Also alles nochmal gut gegangen bei dir.
Mhm. Glück gehabt.
Außerdem hast du jetzt ja Twitter immerhin, von daher. Ja. Ich habe aber auch noch eine Frage an dich, Bastian. Das mache ich nicht, um dich zu trollen. Keine Angst, ja. Ich will wirklich, es ist eine ernst gemeinte Frage. Oder ansonsten vielleicht, wenn du sie nicht beantworten kannst, aber auch einfach, ich will nichts Technisches oder Hintergrund, ich will einfach nur deine Erfahrungen dazu wissen. Du hast ja einen Unity-Media-Anschluss, genauso wie ich einen Unity-Media-Anschluss habe. Ich habe noch einen alten Unity-Media-Anschluss, der noch auf IPv4 läuft.
Korrekt.
Der auch soweit eigentlich okay funktioniert. Du hast ja einen IPv6-Anschluss von Unity-Media mit einem IPv4-Light-Tunnel, whatever DS das ist.
DS-Light-Tunnel.
DS-Light-Tunnel, was auch immer das dann sein soll. Und mich hat halt sehr gewundert, dass deine PlayStation einen NAT-Typ offen angezeigt hat. Wie auch immer das jetzt dann funktioniert, kann ja sein, dass die auch schon selber einen IPv4-Tunnel irgendwie dann aufmacht oder so. Mich hätte mal interessiert, wie das mit den alten Konsolen bei dir funktioniert, was die für einen NAT-Typ anzeigen. Also wenn du es jetzt nicht schon...
Alle zeigen offen an.
Auch die, also die Xbox auch.
Bei der Xbox, hatte ich da irgendeins gestartet?
Weil, Hintergrund kurz, also Bastian und ich haben uns ein bisschen getrollt gegenseitig, dass wir nicht in der Lage wären, unsere Netzwerkeinstellung richtig zu machen, weil wir nicht Borderlands zusammenspielen konnten. Interessant ist natürlich, dass es angeblich meine Schuld nur war, aber ich konnte auch nicht, also wenn einer von uns beiden es richtig gemacht hätte, dann hätten wir ja miteinander spielen können. Aber er war zu der Zeit auch mit seiner Xbox, mit seiner PlayStation nicht zu Hause, sondern bei seiner Freundin.
Da habe ich natürlich
die PlayStation
2.
3. So, da hatten wir beide NAT-Typ 2 und es ging nicht. Dabei kam dann so ein bisschen heraus, dass die PlayStation 3 kein gescheites UPnP macht und da irgendwie nicht alle Ports freigeschaltet waren, die freigeschaltet werden müssen. Daraufhin habe ich einfach feste Port-Weiterleitung für die PlayStation 3 eingetragen und hatte dann eben...
Für die PlayStation 3 oder für Borderlands, für die speziellen
Ports? Das waren ganz normal PlayStation 3 Ports. Okay. Auf jeden Fall daraufhin konnten wir dann miteinander spielen, weil ich es bei mir richtig eingetragen habe.
Du warst dann der Server.
Genau.
So. Und das ging halt vorher nicht.
Genau. Und darüber haben wir halt überhaupt diese ganze NAT-Problematik mal so ein bisschen, ne? So. Und jetzt hatten wir halt immer NAT-Typ Mittel oder NAT-Typ 2 oder wie auch immer das jetzt angezeigt wurde da. Und obwohl er das angezeigt hat, hat es trotzdem nicht funktioniert, einfach weil die PlayStation da irgendwas noch falsch gemacht hatte. Und jetzt war das Komische, dass wir auf der PlayStation 4 gespielt hatten und Bastian da plötzlich behauptete, er hätte NAT-Typ offen, was ja eigentlich heißen würde, die PlayStation hängt direkt am, ist direkt am, am Internet mhm. dran, ohne dass da noch irgendein NAT zwischenhängt. Und daraufhin haben wir dann hab ich ihn mal gebeten, in seine Netzwerkeinstellung nachzugucken, und da war UPnP noch nicht mal aktiviert.
Seltsam.
Was jetzt sehr seltsam ist.
Dann offen ist, ne?
Ja, es ist halt ein IPv6, aber ob jetzt
was ist mit dem
vielleicht Rechen? Das sogar per IPv6 funktioniert mittlerweile, dass die Konsolen sogar IPv6 jetzt können. Also es war auf jeden Fall, weil eigentlich hätte ich ja genau gedacht, dass man damit jetzt erstmal Probleme haben würde.
Aber das war doch noch die PlayStation 3, ne?
Nee, das ist die PlayStation 4 war es.
Ach so,
aber jetzt wäre eben interessant, ob jetzt PlayStation 3 und Xbox und sowas auch problemlos funktioniert haben.
Ich meine
halt
die PlayStation 3, der hätte auch, hätte ich auch mal irgendwo einen NAT-Typ offen gesehen.
Weil
das die bei mir angeschlossen hatte.
Ne, weil ich jetzt im Moment halt ein bisschen angenervt bin, wie das bei mir funktioniert, dass halt eben da ich irgendwelche festen Portweiterleitungen wieder eintrage für die PlayStation 3 und generell will man ja eigentlich IPv6 haben, aber im Moment, wo wir noch in einer IPv4-Welt leben, ist es halt eben mit IPv6 ein bisschen doof. Und von daher ich halt, ja, weil ich ja sonst meinen Vertrag mal bei Unity Media irgendwie mal umstellen könnte, dass ich dann auch IPv6 hätte, vielleicht würde ich dann auch eine Fritzbox von denen bekommen. Im Moment habe ich ja zwei Kisten da stehen, auch mit dieser Geschichte, die mich ja so super annervt, dass ich dann aus der einen, aus dem Modem fällt ein analoges Kabel, also ein analoges Telefonkabel raus, was ich dann in meine Fritzbox stecke, um dann von da aus auf irgendwelche Telefone zu gehen. Also einfach diese mehrmaligen Analog-Digital-Brüche, die nerven mich da auch bei. Und eben wenn ich nur eine Fritzbox da stehen hätte, ich meine, ich wüsste nicht, was ich jetzt mit meiner mache, ja, ist halt dann so, aber eben man will ja eigentlich auch, ist ja schön, wenn man nur eine Box da stehen
hat. Aber kriegst du denn dann so ein anständiges Modell?
Nein.
Nee, aber brauche ich auch nicht, weil ich habe ja eh mein WLAN mache ich doch eh über das
AirPort Extreme. Ach so.
Also okay. Es wird ja, so bleiben, wie es ist.
Also ich habe bei mir die Fritzbox 6320 gestellt bekommen. Das ist eine spezielle Kabel-Fritzbox. Und die hat aber das Problem, zumindest glaube ich das jetzt momentan, dass mein Kenntnisstand, ich habe ja bei mir das Problem, dass das Internet zwischendurch immer nicht mehr funktioniert. Wegen dem fehlenden DS-Lite-Tunnel, der nicht aufgebaut wird. Der ist, so funktioniert das so, ich kriege alle, ich würde mal sagen, zwischen 70 und 100 Stunden, also alle 3 bis 4 Tage ungefähr, läuft mein IPv6-Präfix ab und wird dann refreshed. Wenn er das refresht, holt er sich danach nicht eine neue IPv4-Adresse. Also dieser DS-Lite-Tunnel wird nicht neu aufgebaut. Wo ich jetzt gelesen habe, dass das wohl daran liegt, dass die Fritzbox, dass bei dieser Fritzbox die Firmware-Version da das zu schnell versucht aufzubauen, wo die IPv6-Verbindung noch nicht steht oder dass er da halt das nicht aufbaut und du deswegen IPv6, die Verbindung ist sofort da, aber den DS-Lite-Tunnel baut er nicht auf. Und dadurch hast du keine IPv4-Verbindung. Und
kannst du das irgendwie manuell anstoßen?
Ich kann dann jedes Mal sagen, indem ich einfach nur in die Verbindung gehe und sage neu verbinden bei Internet. Dann holt er sich einfach nur, dann macht er diesen IPv4-Aufbau neu, diesen DS-Lite-Tunnel. Mhm. Und das funktioniert jedes Mal, das ist hundertprozentig garantiert, dass du das jedes Mal einfach nur einmal sagen, neu verbinden und du hast sofort wieder für die nächsten 72 Stunden Internet. Und das soll wohl an der Firmware liegen von diesem Modem, von dieser Fritzbox. Zusätzlich kommt aber noch hinzu, dass ungefähr einmal oder entweder alle 2 Monate oder einmal im Monat, also ich hatte es bis jetzt 2-3 Mal, die Verbindung gar nicht klappt. Er sagt, der ist Leittunnel nicht verbunden, kann die Verbindung auch nicht aufbauen. Wenn du ins Protokoll guckst, dann sagt er, dass er den Namen von dem von der Gegenstelle nicht auflösen
IPv6
konnte.
IPv6 kommt aber dann an.
IPv6, hast du eine Verbindung? IPv4 sagt er, nicht verbunden und kann es auch nicht neu verbinden, weil er findet die Gegenstelle nicht.
Also man versucht dann eine Seite aufzurufen, die V6 macht, wie zum Beispiel
Apple.de.
Oder nee, die geguckt, ob die Schildkröte noch geht.
Nee, ich noch nicht. Auf jeden Fall ist es dann so, wenn du das hast, kannst du einfach für 2 bis 3 Minuten die Fritzbox vom Strom abklemmen, dann wieder anklemmen, dann holt er sich wieder eine neue IPv6-Adresse, macht den DS-Lite-Tunnel neu auf und dann funktioniert es wieder.
Okay.
Und das ist halt extrem nervig, weil du jedes Mal halt, gerade wenn ich mal jetzt 2-3 Tage nicht zu Hause war, weiß ich sowieso, dass ich erneuern muss. Und auch ansonsten ist es halt so, dass du dann morgens aufwachst, auf dein Handy guckst, keine Verbindung gerade. Muss ich mal eben Rechner starten und
Und auf dem Handy, merkt er das denn? Das oder hängst du dann im WLAN noch drin?
Ich bin ja im WLAN
drin. Wenn du im WLAN drin kommen, aber keine Daten, genau, das ist ja eigentlich total doof, ne?
Genau.
So wäre ja besser, also wenn er auf 3G umschalten würde oder was, wäre ja besser. So,
ja, du merkst halt, dass er die Seiten dann nicht mehr aufruft und, und dann weißt du, okay, ich muss eben an den Rechner, die mich mit der Fritzbox verbinden und die Adresse sich neu holen. Und das ist halt da extrem nervig. Und das soll wohl eine, da ist jetzt zwar ein Update gekommen Mitte des Jahres, deswegen habe ich jetzt die Firmware 551.
Sie ist Mitte des Jahres gekommen und du hast sie jetzt immerhin schon installiert.
Nein, das ich kann die gar nicht selbst installieren. Bei der Fritzbox ist das so, dass die vom Provider installiert wird. Mhm. Und ich habe auch überhaupt keine Möglichkeit, da zu updaten.
Okay.
Und die ist auch automatisch installiert worden, aber es gibt mittlerweile wohl schon die Fritz OS Version 6. Mhm. Und die ist aber noch nicht für die Kabel Versionen verfügbar. Es soll wohl an der, was ich bis jetzt in Foren gelesen habe, soll es wohl an dem Fritz OS liegen, dass er da die Verbindung nicht.
Kommst du denn selber an deine Zugangsdaten?
Nee. Hast sowieso bei diesem Kabelmodem hast du sehr, sehr wenig Einstellungsmöglichkeiten. Also bei dieser Kabel-Fritzbox kannst du sehr, sehr wenig einstellen, was du da machen willst.
Aber telefonmäßig deine Endgeräte kannst du damit verwalten oder auch nicht?
Ich habe kein Festnetz. Also ich habe das zwar in diesem Paket mit drin, aber ich habe, glaube ich, schon seit Jahren kein Festnetztelefon mehr.
Solltest du dir mal die Fritz-App auf dein iPhone installieren und gucken, ob du die damit koppeln kannst, dann könntest du auch eine Festnetznummer haben. Das könntest du mal machen. Es würde mich auch interessieren, ob es überhaupt funktioniert. Weil, ja, bei uns ruft schon mal einer auf Festnetz an. Ob das dann überhaupt Voice-over-IP-Endgeräte unterstützt, aber es müsste ja wahrscheinlich gehen.
Also stand auf jeden Fall drauf, dass es das unterstützt. Ja. Deswegen gehe ich mal fest davon aus.
Aber ich bin halt dann so am Hin und Her überlegen gerade, ob ich da irgendwie versuchen soll, meinen Vertrag umzustellen, dass ich auch IPv6 hätte, weil eigentlich will man ja IPv6 haben, einfach weil es der neue heiße Scheiß ist. Aber das Schlimme ist ja, diese Probleme, die du schilderst, die kommen ja auch jetzt wieder nur, weil da, es ist ja im IPv6-Zeug eigentlich nicht unbedingt vorgesehen, dass man diese Zwangstrennung da irgendwo hat und sowas. Ja,
Datenschutz.
Genau.
Sachen. Damit man nicht ewig die das würde ja reichen, ne? Also.
Ja, aber ist ja kein
IPv6, es
geht ja darum.
Ja doch, darum geht es, glaube ich, schon.
Nein.
Dass sie dich nicht immer tracken können. Deswegen geben sie dir ab und zu eine neue. Die hätten ja genug. Also es gibt ja genug IPv6.
Ich hab mal diesen, das war, glaube ich, auch in einem anderen Podcast, wo mal gesagt wurde, dass bei IPv6, es gab ja diese Vergleiche mit jedes Sandkorn hat eine eigene Adresse oder irgendwie jeder Quadrat oder jedes Atom auf der Welt hat eine eigene Adresse. Wo sie dann aber gesagt haben, was realistischer ist oder sich besser vorstellen lässt und was auch so stimmt, ist, dass jeder Mensch auf dieser Welt für sich den kompletten IPv4-Adressraum hat. Also jeder Bürger kann für sich den kompletten IPv4-Adressraum beanspruchen.
Also das sollte doch jetzt jedem total
einfach sein. Dann hätte ich vor allen Dingen auch endlich nicht mehr das Problem, was ich neulich hatte, dass meine DHCP-Range zu Hause voll war und deswegen keine Verbindung mehr mit der PlayStation funktionierte.
Ja, wobei, du hattest ja nicht von 0 bis 2.
Nein, es war ja trotzdem diese Standardzahl, die da bei der Fritzbox standardmäßig eingestellt ist, wahrscheinlich, weil sie standardmäßig auch reichen würde. Aber da war ihr ja auch noch da, du bringst ja immer all deine Geräte mit.
Ja, klar.
Jetzt ja nicht mehr, jetzt musst du ja kein Internet mehr schnorren. Weil damals war das ja noch da.
Musst du mal bei allem ein Update machen.
Aber wenn du mal einmal noch das probieren könntest, ob PlayStation 3 und Xbox wirklich auch NAT-Typ offen anzeigen.
Ich muss mal gucken, wo ich das denn bei der Xbox prüfen kann.
Weil du ja eigentlich, kannst du jetzt ja nichts mehr V4-mäßig natten, richtig? Aber V6-mäßig ist ja alles von draußen erreichbar. Mhm. Also jedes Gerät, was jetzt dann da ansprechbar sein möchte per V6, wäre ja von draußen ansprechbar, oder?
Ja. Sollte so sein, ja.
Thorsten, ich habe auch noch eine Bitte an dich. Und zwar siehst du hier oben meine Leiste. Ja. Im Chrome habe ich meine Leseleiste-Liste hier oben so sortiert, dass, wenn möglich, ich nur das Symbol habe und gar keinen Text, damit ich so viel wie möglich hier reinpasst. Und jetzt habe ich ja auch hier unsere Nordic Talking und die allseits bekannte nordic-talking.fm-Seite.
Nordic?
Nordic, genau, für Nordic Walking. Da hätte ich gerne auch so ein Pfaff-Icon, ja, oder wie das heißt.
Mach mal so ein Pfaff-Icon, dann setze ich es da rein.
Okay, schicke ich dir zu.
Ja.
Brauche ich ja nur das hier neben klein zu machen auf 16x16 oder 32x32, glaube ich.
Okay, mach mal.
Mache ich.
Dann packe ich das da rein.
Brauchst du ja nur in ein Verzeichnis legen, ne?
Ja.
Okay. Gut. Haben wir noch Themen?
Ich komme überhaupt nicht drauf. Bastian. Dein eines Thema haben wir schon, ne?
Welches?
Das eine, was du eingetragen hattest.
Ich habe ja noch mehrere, aber das ist ja...
Wo ich hintergeschrieben habe, oh wow, ein Thema, Ausrufezeichen.
Nein, der Rest ist ja...
Gut. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Gehe ich fest von aus.
Wenn es sich nicht vermeiden lässt, bestimmt.
Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
This could be it. Bomber can't afford to scan, so the Spur... Oh, God, the Burrow bandits are huge. They're just over to the right a little bit more. Bring him out. Bait him. He's trying to bait. Oh, my God! Oh, my God! A perfect detonation. What we all expect to see when that kind of thing happens. Chasing the medevacs back in. There's some Baelings here to reinforce as well, but that was
huge. What a game! Has Scarlet done it? 30 Marines remain. It's a dead even fight. Scarlet's been on no basis. I don't believe it.
One SCV remaining on the map somewhere. Somehow he stays alive. Marines.
The final push. The final push from Bomber begins. But guess what? The only orbital command is lifted. That is it. Scarlet needs to hold on for one final attack.
Two more Banelings coming in as well. We're gonna get these drones cleared out by the Marines, and just like the most amazing Bangling hit could just be single-handedly it for it, the game.
The last
another
scan,
orbital gonna go.
The last scan's down. There are no scans left. Scarlet is gonna be on Burrow and run. She has killed off the last orbital command. Scarlet refuses to engage without the Mutalisk. The Queen's taking damage. A Queen falls, but Scarlet on the regroup is...
Oh!